Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Antenne Akihabara. Und ich würde mal sagen, Lukas, wir fangen gleich an, weil wir haben ein bisschen was zu bereden, ne?
Ja, können wir machen, aber warum machst du das jetzt, warum kommt es so gestelzt drüber gerade?
Ja, wir lassen die News aus, wir müssen schneller anfangen, weil wir haben einiges zu bereden, würde ich sagen. Und die meisten Leute haben es wahrscheinlich schon erwartet, dass wir endlich mal die Summer Season besprechen, weil es jetzt ja auch schon, wann ist sie vorbeigegangen? Vor 2 Wochen? Eine Woche?
Irgendwie sowas, ne? Ja, die ist so ein bisschen zwischen den Folgen zu Ende gegangen, leider. Also es ist schon relativ viel Spielraum dazwischen gewesen.
Ja, und die meisten Leute haben eh schon vergessen, was in der Season immer so läuft an Serien, darum.
Jetzt müssen deswegen müssen wir uns jetzt beeilen.
Richtig, müssen noch die Zeit nutzen, so ungefähr. Aber ja, diese Season war ja auch ein bisschen speziell, weil ich glaube, oder warte kurz, nee, das war vorige Season, wo die Sachen noch reingelaufen sind, oder? Wegen verschoben und so.
Nee, das war jetzt die Sommerseason, wo die Sachen aufgegriffen wurden, die vorher verschoben wurden.
Okay, doch, dann war es richtig. Weil ich muss immer überlegen, okay, warte, Frühling, jetzt haben wir Herbst, Sommer und wann kam nochmal Corona? Das ist jetzt auch schon mal länger her. Gut, ja dann, also manche Sachen, die halt zwischendrin irgendwann im Frühling angefangen haben, wurden darin verschoben. Andere Sachen wurden ganz einfach schon verschoben, weil gesagt wurde, ey Leute, wir versuchen das gar nicht erst, sondern wir sagen jetzt gleich, fängt gar nicht erst an. Deswegen, war eigentlich jetzt auch gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Weil eigentlich, wenn viel reingeschoben wird, hätte man denken können, dass die Summer Season jetzt richtig voll wird. Aber wahrscheinlich wurde viel auch aus der Summer Season rausgeschoben, würde ich sagen, ne?
Ja, genau. Die Summer Season ist auch sowas, was noch von diesen Corona-Geschichten betroffen wurden, wo dann tatsächlich viele Sachen nicht an den Start gegangen sind. Jetzt haben wir ja zum Glück in der Herbst-Season wieder relativ weitreichende Auswahl.
Ja. Aber gut, dann lass uns doch mal mit dem ersten Titel starten. Der wurde nämlich von, ich glaube, der sollte im April starten, aber wurde dann auf Sommer verschoben. Und zwar Sword Art Online Alicization War of Underworld Part 2.
Ja, die Titel werden auch immer länger.
Richtig, weil es sollte eigentlich am Stück laufen, dann hatten sie Produktionsprobleme, plus dann kam Corona dazu und dann hat man es halt nochmal aufgeteilt. Gut, also ich habe das gesehen, Lukas hat es nicht gesehen. Ich habe ein bisschen in der letzten Folge schon drüber geredet, weil da wurde ja jetzt dann Progressive angekündigt. Oder nee, ja doch, letzte Folge war das, ja.
Doch, das müsste letzte Folge gewesen sein.
Ja, weil es wurde nach der letzten Folge Alicization angekündigt. Das müsste eine Woche sogar vor unserer ausgestrahlten Folge gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, das ist alles so. 11 Folgen, wieso 11 Folgen, ne? Gut. Dann, es ist, wie es sich schon anhört, weil es Alicization War of Underworld auch das zweite Part ist, so ein bisschen das Finale von einem Alicization Arc und wo halt die ganzen Kämpfe reingeschoben wurden, sage ich mal. Dir habe ich ja so 2, 3 Kämpfe geschickt, die halt so speziell gute Animationen hatten, ne?
Ja, die habe ich mir auch gerne angeguckt, also ja. Die waren teilweise echt gut. Ich glaube, einer war dabei, wo ich dann auch gedacht habe, ah, also so gut war das jetzt auch wieder nicht.
Okay.
Ich weiß auch nicht mehr, was das war.
Ja, ich habe auf jeden Fall die thicken Lines, wo schön immer der Artstyle geändert wurde, die geschickt gehabt. Den letzten oder das Finale, der finale Kampf, hatte ich, glaube ich, nicht geschickt, weil ich gedacht habe, dass für dich jetzt nicht so besonders interessant wäre oder so, weil es war eher so ein bisschen Effektgewitter. Aber okay. Und ja, von der Produktion her habe ich ja schon gesagt, dass es sehr, es wirkt, ich sag's ja immer gerne, so ein bisschen Ufotable Light. Das heißt, es ist, erinnert an Ufotable wegen dem ganzen, der Lichtstimmung und halt so ein bisschen CGI und Effektgewitter und so weiter, was da halt alles drin ist. Aber es wirkt nicht so sauber, speziell animationsmäßig und so. Und das war auch bis zum Schluss so, wie es halt auch die ganze Zeit so war. Storymäßig gut. Also, ich habe ja schon bei der Preview, weil das müssten dann 3 gewesen sein, 3 Folgen, glaube ich, so das eine oder andere, das war ja das auch mit dem mit den Tentakeln und so weiter so erzählt.
Mhm.
Also, ich werde auch dann gleich nochmal einen Spoiler-Teil machen, weil ich will drüber reden, Lukas.
Hä, die Leute, die es interessiert, werden es doch sowieso schon gesehen haben, oder?
Nein, ich will trotzdem nochmal so allgemein sagen, weil ich kann zumindest soweit sagen, es war ganz cool, weil eigentlich so ein bisschen alle ich will sogar wirklich sagen, alle Charaktere, die man so kannte, die auch so eher so ein bisschen, ach, okay, das war ein Charakter, okay, den habt ihr zurückgebracht, waren alle dabei. Selbst, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber selbst aus dem eigentlich Anime Original Movie kamen auch nochmal Charaktere und so weiter vor. Das heißt, da hat er wirklich aus allen Staffeln nochmal so alles reingebracht. Das fand ich eigentlich ganz nett. Dann habe ich ja schon gesagt, die 2, 3 Kampfszenen, die da gut animiert waren, haben mir gefallen. Insgesamt halt so, wie das aber abgelaufen ist, fand ich schon sehr... hat mir jetzt nicht so gefallen, gerade weil Alice nicht mehr so viel gemacht hat, eigentlich gar nichts mehr wirklich. Und auch alle anderen Charaktere, weil eigentlich mehr oder weniger wurde die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass Kirito endlich mal erwacht und dann coole Dinge tut. Und alles andere, Gott. Der Bösewicht war eher so, und auch das halt wirklich, ich muss gerade immer überlegen, wie das deutsche Wort dafür ist, und zwar die Character Agency, das heißt, dass die Charaktere aus sich heraus irgendwelche Dinge tun können.
Ja, so die Selbstbestimmung, dass ja. dass Charaktere eben aktiv handeln und nicht passiv.
Ja, und das war alles,
über sich ergehen lassen.
Die waren dann sehr von Kirito bestimmt, obwohl er halt nicht aktiv sein konnte. Das war ja auch noch das Dumme daran. Das hat mich ein bisschen einfach geärgert, kann ich gleich nämlich dann auch erzählen. Und so war es okay. Also für die Kampfszenen war ganz gut. Musik war halt immer noch ganz nett, weil das halt immer noch Yuki, ich weiß immer nie, wie ich ihren Namen aussprechen soll. Kajiru, irgendwie so. Weiß nicht mehr, tut mir leid. Und dann, es wurde auch so insgesamt Bezug auf die Staffeln genommen, weil du kannst dich vielleicht noch dran erinnern, so ein bisschen auch Kiritus PTSD, der eher so in der zweiten Staffel so vorkam.
Der eher so in der Bridged-Version.
Ja, genau.
Entwickelt wurde.
Ja, und das war nett aufgenommen, aber man hat halt gemerkt, dass sie alles, oder er damals, als er wahrscheinlich Alicization geschrieben hat, dass er nochmal alle Elemente und so weiter ein bisschen besser reinbringen wollte und wahrscheinlich auch, dass die Anime-Adaption eher mäßig in dem Sinne war, dass sie auch diese ganzen Punkte nicht wirklich herausgestellt hat. Das kann natürlich
auch. Das hört sich jetzt aber schon ziemlich mystisch an, wenn ein Autor hingeht und sagt, hey, ich hatte in meinen bisherigen Ausarbeitungen davon, hatte ich das und das Element. Ich bringe alles wieder zurück.
Ja, das ist eher so ein abschließendes, wie zum Beispiel beim Avenger-Ding, wo dann alles nochmal so. Also ich fand's da, das hingehend fand ich eigentlich okay. Das war auf jeden Fall solide. Aber halt so.
Naja, also, ja. Aber bei Avengers haben sie ja auch nicht Traumata und so weiter aufgegriffen, die schon abgehandelt waren. Die haben nicht nochmal Charakterentwicklungen wieder hochgezogen, die eigentlich im ersten Teil von den entsprechenden Helden irgendwie schon abgeschlossen waren.
Ja. Okay, auf jeden Fall. Dann starte ich jetzt mit dem Spoiler-Teil, weil ich will jetzt ein bisschen drüber reden, Lukas. Und zwar Charaktere, die zurückgekommen sind. Weil mehr oder weniger War of Underworld sagt schon, es ist ein War, also einfach ein Krieg. Und es wird halt so gemacht, dass halt, das habe ich nämlich nicht mehr gewusst, ob ich in der Preview drüber geredet habe, weil ich glaube, das wäre Episode 3, vielleicht aber erst Episode 4 gewesen. Und zwar den China-koreanischen, japanischen, oder die Rivalität zwischen diesen Ländern, beziehungsweise auch die Historie und so weiter,
ich meine,
das wurde dort eingebracht. Habe ich?
Ich meine schon, das kommt mir bekannt vor und ich habe es ja nicht geguckt, also.
Ja, auf jeden Fall ist es nämlich so, dass es gibt halt dann Krieg, das Menschenreich, wo halt Kirito und so weiter, die ganzen, also Kirito ist ja die ganze Zeit außer Gefecht, Alice und so weiter müssen jetzt gegen die Bösen. Und bei den Bösen sind jetzt zwei Menschen halt wie nennt sich es immer bei SAO? Dived, glaube ich, ne? Ja, diven.
Was auf jeden Fall, die sind jetzt.
Ja, ich muss gerade noch überlegen. Ja, auf jeden Fall sind zwei menschliche Gegner und die haben mehr oder weniger die Gottes-Accounts von den Bösen und können darum die böse Armee halt befehligen. Gut. Dann sind sie so ein bisschen am Verlieren. Was sie dann machen, ihr toller Plan ist, dass sie die Zeit, weil die normalerweise schneller verläuft in Underworld, verlangsamen sie auf unsere Zeit, damit halt Leute sich von außen einloggen können. Und ihr Plan ist dann halt, dass sie auf chinesischen, koreanischen Servern, weil die halt von der Zeitzone passen oder so, sagen, einmal den Japan-Hass halt so ein bisschen benutzen, um zu sagen, so hier, unser Testserver wird von Japanern angegriffen, kommt mal und hilft uns. Ihr kriegt irgendwelche tollen Accounts und es ist so ein krasses neues Game. Und dann kommen die halt, das sind halt irgendwie dann so tausende so NPC-rote Krieger und die überwältigen halt die ganzen anderen. Und unsere Guten, wo jetzt auch Asuna und auch die anderen zwei, habe ich ja gesagt, also die Schwester und Shinon, sind halt in den Gottes-Accounts von den Guten. Und da haben dann jetzt unsere Freunde von Kirito, haben jetzt ihre Accounts von, wie heißt nochmal, Feen, ihre Feen-Accounts da hier, du weißt, was ich meine?
Alpha, oder?
Ja, lassen sich damit einloggen. Genau, Lukas. Ach, du weißt besser als ich. So. Und dann fängt es halt an, dass, und zwar eine der zwei Bösen, die sind halt irgendwelche komischen CIA-Agenten, ist egal, ist nämlich, wie wir dann später erfahren, der oberste Typ von Laughing Coffin. Kennst du vielleicht noch? Das sind die, die in SLO ja andere Leute umgebracht haben. Der kam auch schon mal und drin vor in der ersten Staffel.
Und die eigentlich immer böse sind.
Ja. Ja, der kam in der ersten Staffel drin vor bei dem komischen Baum, Weihnachtsbaum oder irgendwas, wo doch irgendwie der Tod vorgetäuscht wurde. Irgendwie sowas. Frag mich nicht mehr. Der kriegt auf jeden Fall auch noch mal eine schöne Backstory. Ach Gott, ich kann es echt nicht, gar nicht erzählen. Und zwar, sein Vater, ich weiß nicht, ob der uneheliche Sohn ist, auf jeden Fall hat halt, also er hat mit seiner Mutter zusammengelebt und sein Vater hat ihn halt nie beachtet, beziehungsweise nicht bei ihm gewohnt oder hat in Japan gewohnt, keine Ahnung. Ich glaube, das war ein japanischer Vater. Und dann, weil er irgendwas braucht, ach genau, sein Sohn hat irgendwas operationsmäßig, ihm fehlt irgendwas, Niere, keine Ahnung. Geh da hin, so hier, du bist mein Sohn. Ich gebe dir und deiner Mutter Geld oder irgendwie sowas, wenn du halt für meinen Sohn hier Spender bist oder so. Und deswegen entwickelt er halt einen Hass auf Japaner. Okay, dann das Lustige ist auch noch, du denkst zuerst, what the fuck, ist er der Bruder von Kirito? Weil der Typ sieht halt genauso aus wie Kirito, das Kind. Und es sagt schon viel über Kiritos Design aus, wenn du dir nicht sicher bist, okay, ist es Kirito? Ist es irgendein einfach NPC, der einfach so aussieht wie jeder andere schwarzhaarige Typ, so ungefähr. Aber okay. Das heißt, er hat dann irgendwie Hass auf Japaner gehabt oder so. Und deswegen wollte er dann Japaner abschlachten, SAO. Deswegen hat er sich dann illegal so ein komisches Ding bestellt, aber okay. Dann, Lukas, muss ich dir kurz erklären, die finde ich persönlich dumme Mechanik in Sword Art Online, also insgesamt so, die für das meiste verantwortlich ist, zumindest in Alicization, aber für mich einfach sich mega doof anhört. Erstens wird es auch im Anime nicht erklärt, das heißt, ich weiß es wirklich nur, weil ich mir irgendwelche Diskussionsfeld durchlese. Und zwar ist es Incarnation. Du kennst ja das schöne Sprichwort, ist es Physik ist Mathematik durch Wollen, war das so?
Ich
komm in die Richtung.
Also phonetisch klingelt da was, aber ich weiß jetzt nicht, wie es richtig heißt.
Auf jeden Fall geht es halt darum, dass diese Incarnation mehr oder weniger ist, weil da komme ich noch später drauf, wie die Nebencharaktere behandelt wurden, dass du durch deinen Willen stärker wirst, mehr oder weniger. Also du kannst durch deinen Willen bestimmte Dinge beeinflussen. Wie zum Beispiel, jemand wird abgestochen und eigentlich würde er sterben und ist vielleicht sogar schon gestorben in Underworld, beziehungsweise geht halt so langsam in irgendwelche Teilchen auf. Aber dann schafft er durch Incarnation, weil er diesen Willen noch hat, noch irgendwie kurz zu leben und den anderen nochmal abzustechen, sowas. Oder hier halt speziell Leute einschüchtern und deswegen wird er stärker oder der Gegenüber schwächer, so ungefähr. Also es
hört sich nach einer saublöden Erklärung für vergangene Plotholes an, aber red ruhig weiter.
Ja, es geht halt also so, wie es auch erklärt wurde, ist, dass Underworld ist so ein bisschen, sag ich mal, ein gemeinsamer Traum und Incarnation ist, je gut du bist oder je besser du bist, desto besser kann man das so mit luziden Träumen bisschen so vergleichen. Ist schon ein bisschen coolere Erklärung, aber ist halt einfach auch eine dumme Mechanik. Einfach an sich für, wenn man das halt schreibt, weißt du? Weil es einfach so mega dumm wirkt. weil du kannst einfach dann alles so ein bisschen machen. Und was er halt macht, die ganzen Chinesen und Koreaner kommen halt auf den Server und er beeinflusst sie halt und sagt so, hier, das sind die bösen Japaner, die haben unseren Testserver gehackt und so weiter. Und sie hören dann auf ihn, das kann ich noch ungefähr vielleicht mal ein bisschen verstehen, auch wenn der halt, der sieht halt einfach aus wie der Bösewicht an sich, wie du es dir halt vorstellst, oder so, okay, ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen würde, aber okay, machen wir einfach mal. Auch weil dann die ganzen bösen NPCs, die eh in der Unterzahl sind, werden dann abgeschlachtet und schreien dann auch rum und so weiter, und dann so, okay. Und als sie sich dann auch später weigern, weil natürlich gibt's dann irgendwie so, töte uns nicht, wir sind gut und bla bla, er ist der Böse, bla bla bla, schafft er es halt mit seinem komischen Incarnation, die Leute zu beeinflussen, als ob er sie halt irgendwie brainwashen würde, so ein bisschen. Also Gehirnwäsche. Und das wirkt halt einfach nicht cool. Das wirkt einfach so okay aus dem Arsch gezogen. Also das gefällt mir nicht so ganz. Und das ist halt bei vielem so, weil unsere ganzen weiblichen Charaktere. Speziell zum Beispiel Shinon hat es gegen den zweiten CIA-Agenten da zu kämpfen. Und das ist nämlich der Typ, die erste Folge hast du ja gesehen von Alicization, ganz am Anfang.
Ja.
Und da wurde Shinon doch von so einem Typen in Gun Gale Online erwürgt oder so.
Oh, das ist der gleiche Typ. Das ist ganz schön lang her, aber ja, irgendwie.
Ja, auf jeden Fall ist der gleiche Typ. Und darum hat sie so ein bisschen PTSD und deswegen wird sie auch schwächer. Aber natürlich erinnert sie sich dann an Kirito. Und Kirito gibt ihr Kraft, sodass sie wieder Willen aufbaut. Das heißt, sie kann eine Incarnation benutzen und kriegt dann ihr Rifle, obwohl sie eigentlich einen Bogen hatte. Egal, ist ein Rifle. Und das Gleiche passiert nämlich bei allen anderen auch. Das passiert bei der Leifa, der Schwester. Die kriegt dann schön einen Speer genau ins Auge durch. Kriegt halt, hat halt mega Schmerzen. Und denkt aber natürlich auch die ganze Zeit nur an Kirito. Dann natürlich Asuna. Als sie die ganze Zeit versucht hat, mit dem Bösen dann halt, mit dem Japaner hassenden Bösen, das irgendwie da alles zu machen, kriegt natürlich auch wieder durch Kirito die Kraft und schafft dann Incarnation, weil da ist dann nämlich wieder Miyuki, kennst du ja vielleicht, kriegt Flügeln, Yuki, das hast du gesehen, die Szene, die habe ich dir geschickt. Und ja, dann halt so ein unnötiger Kampf, wo halt aus Ordinal Scale die Charaktere noch reingebracht werden mussten, es dann nicht schaffen. Auf jeden Fall läuft es halt die ganze Zeit so ab, dass einfach diese ganze Armee um die rumstehen, die kämpfen halt gegeneinander, alle werden besiegt und der Japaner hassende Typ ist halt mega krass, weil er hat halt so einen krassen Willen, weil er glaubt nur an sich und ans Böse und keine Ahnung was. Und dann kämpft der eine, kämpft der andere, kämpft sie nochmal und schafft es aber doch nicht mehr wie irgendwie ganz. Ja, das ist dann alles so okay. Gut, dann kommen wir nämlich die ganze Zeit, Alice fliegt weg und das ist auch okay, aber sie macht halt nichts. Gut, dann kommt es endlich dann mal zur Szene, wo Kirito aufwacht. Das ist eigentlich eine ganz schöne Szene gemacht. Das ist halt wieder so, wie man es halt kennt in Anime, wenn es darum ging, dass jemand aus dem Inneren erwacht. Das heißt, man ist dann so in seiner Gedankenwelt und keine Ahnung was. Das ist eine bisschen harte Szene, weil ich glaube, da wurde vorher auch so schön gesagt, hier nur ab 16 oder irgendwas wegen Selbstmord und keine Ahnung was. Weil ich habe ja erwähnt mit dem PTSD, dass es ein bisschen aufgearbeitet wird. Und da ist auch so eine Szene dabei, wo er sein eigenes Herz rausschabt, sage ich mal so. Gut, gut. Dann kommt es nämlich, weil er wird aufgeweckt, indem alle drei seiner Harem-Member, also seine Schwester, Shinon und Asuna, egal, den Punkt der Seele und so weiter, ist egal, auf jeden Fall. Jetzt kommt es nämlich Yujiro. Ist nämlich auch noch ein wichtiger Bestandteil für Kirito, dass er aufwacht. Okay. Er wird halt dann jetzt einmal benutzt, dass er aufwacht, bla bla. Und bei zwei Punkten, oder sind es sogar drei Punkte, wo es darum geht, dass Kirito seinen Willen verliert, kommt nochmal Yujiro. Und das, was theoretisch Kirito für die ganzen Nebencharaktere war, dass sie wieder an sich glauben, ist Yujiro. Aber wirklich so zwei oder dreimal, da ist beim letzten Mal, okay, das ist so eine Szene, wo er jetzt nicht schafft, sein Schwert durchzuziehen. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt kommt Yujiro. Und es kommt einfach Yujiro. Das ist einfach hart vorhersehbar. Und ich dachte einfach, ist es euer Ernst? Ist es euer Ernst? Gut, dann, das war halt so das meiste davon, wo ich dachte, dass die Nebencharaktere halt wirklich nur wieder dadurch, dass Kirito ihre Kraft bekommen, ist halt echt, dass es sogar dreimal passiert und dann bei Kirito auch nochmal zwei, dreimal mit Yujiro, ist halt echt so, okay. Dann alles, was halt mit dann der echten Welt zu tun hatte, finde ich auch eher so, meh. War eher so, okay, skip, skip, skip am liebsten. Gerade weil sie auch noch so mal ein bisschen versuchen mit hier, wie heißt der SEO? Schöpfer, weiß ich auch nicht mal, wie der heißt. Dem eine Redemption-Arc so ein bisschen zu bekommen als Roboter. Frag nicht, Lukas.
Schon wieder.
Ja. Dann haben sie es sogar geschafft. Sie haben es sogar geschafft, Lukas. Nicht nur eine Tentacle-Rape-Szene, sogar zwei, in denen sie einen Rückblick auf die aus der zweiten Hälfte der ersten Staffel schaffen. Weil, du kannst dich vielleicht noch dran erinnern, das Asuna war doch gefangen. Und da sind noch diese zwei Tentakelmonster.
Ja.
Weißt du noch? Ja. Eine davon ist, oder die beiden sind natürlich von richtigen Menschen gesteuert worden und sie schaffen es, dass sie diese Person auch nochmal zurückbringen und deswegen im Rückblick nochmal den Tentakelmonster zeigen. Ach Gott, ich konnte nicht mehr vor lachen. Ja, das war echt lustig. Dann auch ganz komisch, weil der letzte Kampf, als dann Kirito zurückgekommen ist, gegen den Japaner-Hasser, war halt einfach nicht gut. Also der war auch nicht gut animiert, als ob das halt so ein Nebenkampf wäre und ich dachte, okay, kommt der nochmal? Anscheinend nicht. Die ganze Animation ging dann, als er ihn in einen Baum verwandelt hat, rein. Okay. Und auch der letzte Kampf war halt nett bis cool. Problem war halt, dass einfach der Gegner war mehr oder weniger, was ich bezeichnen würde, als Anti-Spiral. Kannst dir was drunter vorstellen, oder?
Ja, so Gurren Lagann-mäßig.
Genau, ein Anti-Spiral. Also es ist eigentlich ein Anti-Spiral, nur mit noch einem, mit Flügeln und einem Ring drüber, also einem Engelsring so ungefähr. Aber ich glaube, so wie du den gerade vorstellst, so sieht der auch wirklich aus. Kann ich dir vielleicht sogar mal später nochmal ein Bild schicken?
Ich glaube, das ist nicht unbedingt nötig.
Ja, und ja, genau, Real-Life-Abschnitte waren halt so mehr. Es hat halt am Schluss damit geendet, dass sie dann nochmal in Underworld reinsehen, weil es natürlich so ein bisschen... Alice kam auch raus, dann haben sie, ach, das ist auch sowas, wieso haben die auf einmal haben Robotertechnik mit einem Roboter, der dann genauso aussieht wie Alice? Was? Seit wann ist das möglich? Ich dachte zuerst, es ist ein Hologramm, okay, aber nee, das ist einfach ein fucking Roboter davon.
What? Du, ey, das spielt doch in der Zukunft. Das ist doch alles
ja, möglich. Ja, deswegen. Das war so, ich kann es verstehen, es war halt am Anfang gesagt, dass sie halt diese AIs entwickeln, damit sie halt Roboter steuern, weil du weißt, es ist schwierig mit Gleichgewicht und dass die Leute richtig laufen können und am besten einfach dann halt einen, in Anführungsstrichen, Mensch einsetzen und dann haben die ja von selbst schon gelernt, wie man läuft und so weiter. Aber dass die die Technik haben, um genauso aussehen zu lassen wie ein Mensch, das ist schon ein bisschen okay. Ja, auf jeden Fall, weil das ist ja Militärbasis und so weiter, es wurde halt so gemacht, dass niemand mehr jetzt dann dran darf an die Underworld. Auf jeden Fall, sie schaffen es dann nochmal kurz am Schluss. Es gibt jetzt auch einen zweiten Kirito. Das sage ich nicht mehr dazu, Lukas. Aber das sage ich dir jetzt mal nur so als Punkt. Auf jeden Fall kommen sie dann zurück zu Underworld. Und natürlich, weil es beschleunigt wurde, sind jetzt irgendwie 200 Jahre vergangen. Und auf einmal gibt es Space Battles. Aber okay, das brauche ich jetzt auch nicht mehr weiter zu erwähnen. Weil war einfach weird und das ist dann für die nächste Staffel.
Oh Gott.
Ja.
Okay, bist du fertig mit deinem Spoiler-Teil?
Ja, ich kann auch erzählen, dass theoretisch Asuna und Kirito sind zurückgeblieben und haben dann 200 Jahre in der Underworld verbracht.
Ja, ich weiß, dass sie zurückgeblieben sind.
Ja. Genau.
Boah, hätte ich gewusst, dass du noch über 20 Minuten SAO-Talk übrig hast, nachdem du so viele Zwischenberichte gemacht hast. Hätte ich mich vorhin echt noch mal ins Bett gelegt und hätte jetzt hier irgendwie auch noch Koffeintabletten und Adrenalin und sowas rumstehen.
Ey, das... Ich hab dich am Anfang gefragt. Als nächstes kommt nämlich Shokugeki, Lukas, und da will ich auch drüber reden.
Ja, okay. Da kann ich noch ein bisschen frischer mithaten.
Ja, da kannst du auch mithaten. Oh Gott. Das ist einfach so wieder... Wieso kam der Tentakel-Typ wieder, Lukas? Oder wie so...
Du, ganz ehrlich,
alles, wie so auf einmal...
Das ist so weird. Bei jedem einzelnen Satz, den du in den letzten 20 Minuten gesagt hast, habe ich mir gedacht, wie ist das eins der beliebtesten Franchises? Also,
tja,
nichts gegen die Leute, die es mögen. Ich meine, zumindest die erste Staffel habe ich ja auch noch ganz gemocht und ich hatte sogar die Blu-Rays, die habe ich mittlerweile aber verkauft.
Die größte Enttäuschung war halt echt einfach, weil wir hatten jetzt eine Arc oder ein Arc komplett ohne Kirito. Und dass selbst jetzt für ihre Badass-Momente am Schluss allen halt wirklich ihre
Selbstbestimmung genommen wurde. Das ist doch ja der Punkt, den du gerade nochmal unterstrichen hast, dass die Charaktere zwar Sachen machen, aber nichts erreichen, wenn sie nicht gleichzeitig dabei ein Geil auf Kirito sind. Oder
ja, gerade weil wirklich alle... Es war wirklich für jede, also, für jede, sogar für Alice, weil Alice war die ganze Zeit über diesen 10, 11 Episoden hat sie nicht gekämpft, sondern ist nur weggelaufen, weil sie war das Ziel. Und alle anderen war halt wirklich so, oh nein, sie weinen, denken an Kirito und werden wieder stark, sage ich mal so. Da freuen sich, ach danke Kirito, bist da, mein Retter. Und das hat mich echt ein bisschen abgefuckt, dass alles dieses Damsel in the Stress-mäßige war, weil ihr habt vier,
fünf weibliche
Charaktere eigentlich als stark etabliert und dann zieht ihr es nicht durch. Das wäre doch so geil gewesen, wenn die zusammengekämpft hätten oder irgendwas. Mann, das hat mich richtig aufgeregt.
Wenn ich mich gerade daran zurückerinnere, dass du bei Part 1 in deiner Review gesagt hast, oh ja, Alice fand ich auch cool. Finde ich jetzt cool, dass sie jetzt wahrscheinlich noch mal mehr Screentime bekommt und endlich mal ein guter weiblicher Charakter. Und dann so das, was du jetzt sagst, ist halt im Prinzip auch schon wieder so, die haben was Gutes gemacht, haben aber nicht gerafft, dass das was ist, was gut ist. Und haben dann gedacht, ach, mach mal wieder das alte Muster. Das zieht sich aber mit Sword Art Online eigentlich immer durch. Die finden teilweise eine gute Idee irgendwo auf der Straße, so ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Und dann ist es auf einmal voll egal, solange es irgendwie in diesen Harem gedrückt werden kann. Ja, ganz furchtbar.
Ja, und wie gesagt, ganz schlimm war halt auch einfach, dass diese ganzen Real-Life-Szenen, die hier zwischengeschnitten wurden und wo dann auch versucht wurde, Spannung aufzubauen, wo ich auch dachte, ey, Leute, wir wissen jetzt genau, wie es ablaufen wird und es ist genauso abgelaufen. Und so, ey, super.
Okay, das aber ich auch so. Ich glaube, das ist jetzt genug SAO für heute. Lass uns mit
Shokugeki weitermachen. Dann Shokugeki, Lukas. Das wurde ja verschoben auch. Und konnte man jetzt weiterschauen? Da hatte ich ja, glaube ich, die ersten...
Hat sich das bei der Qualität bemerkbar gemacht, dass da jetzt noch mal ein bisschen Arbeit reingeflossen ist?
Ich glaube nicht. Ich habe eigentlich gar nicht mehr drauf geachtet, glaube ich, so an animationsmäßig und so weiter. Ich hatte, glaube ich, in der Preview waren es 3 Episoden, wo man auch gut sagen kann, weil so wie ja die 4. Staffel geendet hat, wurde dann die ersten 2 Episoden diese Staffel war eigentlich so eine eigene Arc, wo einfach nur jetzt, okay, irgendwie so am Strand eine Übung gemacht, wo sie halt Essen verkaufen mussten. Das wurde dann einfach gezeigt, um nochmal schön, okay, die Leute können jetzt zusammen kochen und das ist alles super.
Okay, ja gut, aber also das, die Standardkost, was wir in den letzten 3 Staffeln auch
das hatten, hätte so eine OVA sein können oder sowas, einfach mal so zum Rauswerfen. Ja. Hier, guck mal, was Schönes, Nettes. Das Einzige war halt, dass hier Asahi irgendwie Lehrer war. Und es geht halt dann darum, dass Blue, dieses tolle Turnier, wo Somas Vater ja gescheitert war, weil er irgendwelche Problemchen hatte, weiß ja noch ungefähr, dass es halt stattfinden soll. Und dann gibt es in der 3. Episode so ein, also ich glaube, einfach alle Schüler machen mit oder so. Und dann sind irgendwie so 100 Juroren und die essen es dann. Und dann wurde halt gesagt, okay, also Soma, Megumi und Takumi. Erina natürlich auch, aber die musste sich gar nicht beweisen, weil wir wissen immer, dass Erina geil ist. Dann haben sie, da ist auch schon sowas, weil sie haben sehr viel, sie haben auch anscheinend zusammengekürzt und ein bisschen was verändert, auch zum Beispiel am Ende und so. Weshalb dann auch Megumi irgendwie da gewonnen hat, weil wahrscheinlich, oder ich glaube sogar, das war Anime Original, die ganze Episode, so was da passiert ist mit den Juroren und so weiter, dass halt Megumi irgendwie auch mal was gemacht hat und gewonnen hat oder so. Okay, jetzt fängt es ja an. Ich habe es ja geschaut, weil ich wirklich wissen wollte, wie kacke es wird.
Dann kommen wir zum Punkt.
Ja, genau.
Wie und kacke wird's denn?
Ja, also, das ganze Ding ist ja, Asahi ist so ist irgendein Waisenhaus aufgewachsen und Somas Vater hat ihn halt dann so ein bisschen gefunden, aufgezogen, hat ihn halt so ein bisschen unterrichtet und dann, okay. Und was sich dann viele so rüber aufregen, ist Noir, das ist das Ganze, die Noir-Köche. Und zwar erfahren wir dann, es gibt Unterweltköche, das heißt, zum Beispiel für so Dinge, die halt normale Köche nicht machen wollen, wie bei einem Mafia-Boss anheuern und dann für irgendwelche Leute, die getötet werden, das letzte Mal anrichten, was sich eigentlich ganz okay oder ganz cool anhört, oder halt alles also andere Zeug.
Okay, cool, ich dachte jetzt irgendwie, das sind Leute, die Menschen kochen oder sowas. Ah ja, so,
glaube
so
ich Sachen nicht. Natürlich. Vielleicht, weiß ich gar nicht. Aber also sowas Sachen, in die Richtung.
Wie du gerade beschreibst, sowas bei, ja, bei der Casa Nostra oder so, die Henkersmahlzeit zubereiten, ist ja, ist
ja genau, schon das wäre ein interessanteres cool
Konzept. Das ist eigentlich
ja,
ganz
oder cool. Halt zum Beispiel Tierarten, die halt unter Schutz stehen und sowas halt, weißt du, also so illegale Dinge vielleicht so ein bisschen. Ja. Sowas halt. Okay. Gut, aber ich habe mich ja schon letztes Mal gleich lustig gemacht, weil da kam schon die Szene, wo dann Asahi sich vorgestellt hat, hier, Erina, wenn ich Blue gewinne, nimmst du mich zur Frau. Was? Wieso? Aber okay. Und dann er mit seinen schwarzen KKK-Leuten, also es ist wirklich aber die KKK-Uniform, nur in schwarz, da ankam. Okay, gut, keine Ahnung. Und ich muss jetzt schon sagen, ich werde dann gleich erzählen, was die ganzen Punkte sinnig waren. Nachdem jetzt die Staffel vorbei ist, ich bin echt deswegen so enttäuscht, weil das hat richtig gute Punkte. Also es hat wirklich sehr viele Sachen, wo auch schon klar waren, dass sie vielleicht auch schon in vorigen Staffeln etabliert waren und so weiter, wo man halt was richtig Gutes draußen machen kann. Also richtig viel Potenzial, aber null genutzt einfach. Gut, es geht zu Blue. Dann sehen wir die Noir-Köche, weil das Problem ist nicht, dass das Konzept eigentlich ganz cool ist, sondern die Noir-Köche an sich. Das Character-Design ist halt einfach what the fuck. Was ist da los? Und zwar ist es einmal, es gibt diesen berühmten Killer-Clown. Das ist halt einfach so ein dicklicher, großer Clown mit, du weißt, so weißer Mal. Also so, wie man sich halt so einen Killer-Clown vorstellt.
Also kochen dann, sie doch Menschen.
Nein, glaube ich nicht. Dann so ein komisches Bunny, was irgendwie so, also so ein Bunny-Girl, was halt, ach Gott, ich weiß nicht, wie ich das auch beschreiben soll, so eine Maske auf hat. Also ihr Gesicht sieht man, aber obendrauf auf ihrer Maske ist so wie so ein Hoodie oder sowas, wo halt so verrückt dieses Bunny ist oder sowas. Dann halt später zum Beispiel so Typen, die irgendwie aufgewachsen sind im brasilianischen Dschungel und dann halt so Gifte haben und sowas. Dann so ein Typ, der halt so Blutsauger ist, also der halt so eine Blutsaugmaschine hat. Und so Zeugs dann halt, die haben halt alle komische Frisuren, was ist nicht alles. Und dann geht es halt darum, die haben alle ihr Gimmick. Das heißt, die haben nicht irgendwie zum Beispiel sowas wie eine sehr guter Geruchssinn oder spezialisiert auf italienische Küche oder sowas, sondern die haben alle ihr Kochgimmick. Das heißt, der Clown hat zum Jonglieren so Dampfbehälter, weil das Ding ist dann halt bei ihm, wenn er halt jongliert, dann ist halt der richtige Druck drauf oder keine Ahnung was. Oh, dieser Gott, komische Gift-Typ hat halt so Gift.
Also.
Gift-Clown. Also das Bunny hat halt eine Guillotine. Die schneidet einfach Fleisch mit einer Guillotine. Das ist halt ihr Ding. Was? Was für eine Scheiße? Okay.
Und also, das ist ja total quatschig. Das mochte ich ja eigentlich in den vorherigen Staffeln, dass jeder Charakter so seine eigene Spezialität hat. Der eine ist im Gewürzforschungszentrum und kennt sich deswegen extrem gut mit den Gewürzen aus. Jemand anders hat sich auf Fleisch spezialisiert und weiß, wie man verschiedene Fleischarten perfekt zubereiten kann. Jemand anders hat, wie war das in Norwegen, in einem Fischerdorf gelernt zu kochen.
Ja, und richtig,
kennt sich deswegen echt gut mit Meeresfrüchten aus. Das war doch was. Aber Dampfkochtöpfe schon
lernen. Ja, deswegen, ich sag dir auch nicht gleich, weshalb sie es machen, aber ich will noch sagen, dass, zum Beispiel gibt's dann auch hier einen Typen, der ist eigentlich aus Seven Deadly Sins. Wie heißt Eleonore? Nee, wie heißt der Typ, der Feuertyp, der auch Barkeeper ist?
Der.
Ja, den haben sie auch 1:1 einfach geklaut, mehr oder weniger. Okay.
Die Muskelform oder die ohne?
Die ohne. Aber zumindest, sie haben halt auch ein bisschen was übersprungen. Das heißt, wir haben halt nicht so viele gesehen. Wir haben diesen Bar-Typen gesehen, der so aussieht wie aus Seven Deadly Sins. Wir haben dann halt die berühmt-berüchtigte Kettensäge, die halt verschiedene Aufsätze hat und deswegen, ja, egal. Können wir auf
jeden Fall springen. Ich habe das Gefühl, es wird nicht viel besser.
Ja, aber zum Beispiel sowas wie, dann später hat man so in der Szene gesehen, so eine Motorradfahrerin, die halt, wo ich auch nicht checke, was das sein sollte, weil wir haben es ja nicht erklärt bekommen, nur in der kurzen Szene. Und zwar hat sie irgendwie so zwei halbe Töpfe, diese halt so, wie soll ich es beschreiben, wo man hier so Sake trinkt auf so nicht Töpfen, sondern so Schüsselchen, so kleine, nur in groß, ja. nur in groß. Und die jetzt zusammen, also wie zum Beispiel so eine, wenn du zum Beispiel hier zusammentrommelst oder so weiter. Und sie hat sich halt so hingesetzt, als ob diese zwei Dinger Räder wären, also Motorrad, weißt du? Ganz komisch, so what the fuck, das macht physikalisch keinen Sinn. Aber weshalb sie das machen, ist nämlich Asahi, weil der ja unser böser Gegner ist. Und zwar, wo sich ja alle drüber beschwert haben, was man schon vorher gehört habe, und zwar, weil seine Fähigkeit ist Cross Knives. Auch dumm, dass sie es versuchen, wissenschaftlich auch noch zu erklären. Und zwar kann er halt den Kochstil von allen Leuten übernehmen, indem er deren Kochutensilien benutzt. Darum hat zum Beispiel auch Somas Vater besiegt, kriegt deswegen so, also das, wie heißt er nochmal, Jujiro, das Messer von ihm und kann dann theoretisch seine Fertigkeiten benutzen. Sie versuchen das halt wissenschaftlich zu erklären, dass seine Feinfühligkeit so krass ist. Was? Hä? Was heißt das? Ja, und? Erklärt's mir, seine Feinfühligkeit ist so krass und jetzt, weil er es anfasst, kann er 1:1 so kochen wie die anderen, was? Okay, das ist auf jeden Fall dumm. Gut. Sie ziehen halt schnell durch, also super viel, zum Beispiel auch die Halbfinals und so weiter, werden alle einfach mehr oder weniger in einem Bild gezeigt, wer jetzt gewonnen hat, weil jetzt komme ich nämlich zu den Sachen, die mich ärgern, weil die halt richtig viel Potenzial gehabt haben. Erstmal, Takumi sieht man einmal kochen, Megumi einmal, glaube ich, gegen Asahi verlieren, aber die ersten zwei Runden sind halt mega weird, weil sie versuchen halt dann so, okay, koch was aus dem Kombini, was halt man sehr gut verkaufen kann, um in die nächste Runde zu kommen. Nakiri ist die ganze, also Erina ist die ganze Zeit, kämpft gegen die alle Ausgeschiedenen aus der Runde, das heißt irgendwie so gegen 50 Leute und ist halt mega krass. Gut, und jetzt sind drei Punkte, die mich richtig ärgern, weil wir kriegen endlich Somas Mutter zu sehen. Und die ist halt mega chillig, weil sie kann nicht wirklich kochen. Sie hat immer so eine 50-50 Chance, dass das Gericht gut wird. Und sie ist halt einfach mega lustig. Das ist halt echt einfach, sie ist mega cool. Und wir haben ja schon öfters erfahren, weil es wurde, glaube ich, sogar schon in der ersten Episode gesagt, dass so das Ziel ist, jemanden zu finden, für den du kochen willst. Weißt du, so ein bisschen, okay, Soma, Erina, Romance, kann da was kommen, weißt du? Gut. Mhm. Zweiter Punkt, der eingeführt wurde, ist nämlich, wir kriegen zum ersten Mal Erinas Mutter zu Gesicht. Und dieser Punkt, ich muss ehrlich sagen, diesen Punkt finde ich richtig, richtig geil. Weil sie ist dann halt der Headmaster of Blue und hat deswegen auch die Noir-Köche diesmal eingeladen, denn sie hat auch die Zunge Gottes, Gotteszunge, ich weiß nicht, wie jetzt auf Deutsch das Ganze nochmal war, Gotteszunge, was auch gesagt wird, dass sehr krass ist, dass zwei Generationen nacheinander die Gotteszunge haben. Und was dieser coole Punkt daran ist, ist nämlich, wir haben sie ja nie gesehen, weil sie ja anscheinend nicht mit Erina zusammengewohnt hat und ihrem Vater und weiß ich alles, weil sie an ihrer Gotteszunge mehr oder weniger zugrunde ging, weil sie halt immer mehr gutes Essen haben wollte, aber irgendwann das gute Essen nicht mehr gut genug war und sie deswegen das Essen nicht mehr essen konnte. Das heißt, sie dann immer rausgebrochen hatte und dann mehr oder weniger sich immer Infusionen geben lassen musste und so weiter. Was das Ganze natürlich umdreht, dass es dann die Gotteszunge, oh mein Gott, kannst du krass kochen, aber der Fluch, irgendwann kannst du so nicht mehr wirklich essen, weil alles dir nicht mehr gut genug ist, so ungefähr.
Okay, das ist eigentlich auch ein cooles Konzept.
Das ist richtig cool.
Und was haben die damit gemacht, dass das jetzt bei deinen drei Punkten auftaucht?
Also. Es ging halt darum dann, sie hat halt deswegen Leute eingeladen und dann ging es halt darum, dass er halt sie daran geglaubt hat, dass halt Cross Knives, weil er halt alles miteinander kombinieren kann, deswegen er die Person sein kann, also dann Asahi, dass er halt der persönliche Koch von ihr wird. Es geht halt darum, dass dann Erina natürlich für ihre Mutter kochen will und daran glaubt, wenn sie jetzt, weil sie hat ja auch die Gotteszunge, wenn sie was schafft, was ihre Mutter halt gut genug findet, dass sie ihrer Mutter so zeigt, dass nur Ausweg so ungefähr ist. Und da ist halt so der ganze Konflikt. So meist nebendran denkst du, du kannst halt, Leute, ich will euch einfach nur alle besiegen, weil ich mega geil bin. Was soll denn das, Erina? Ja, und dann läuft es halt so ab. Soma gewinnt halt dann irgendwie gegen Asahi. Und ich muss ehrlich sagen, die letzten drei Episoden kann man sich noch geben. Also die letzten drei Episoden wirken schon eher wie Shogeki no Soma. Der Rest ist halt einfach so weird, weil alle anderen Nebencharaktere sind nicht da. dann kommen die mal.
Was auch extrem schade ist.
Also, dann schleicht sich zum Beispiel einmal Miko, das ist ja die Fleisch hier, die Fleischtuse, die schleicht sich dann ein. Dann kommen auf einmal zwei von den Top Ten halt so, also den einen schwarz-gelbhaarigen und noch einer sind auf einmal da. Dann zum Finale hin ist auf einmal sind seine Kumpels halt da aus dem Haus, sind auf einmal da so, weil man muss ja irgendwas unterstützen oder sowas. Auf jeden Fall schafft es am Schluss, ihn zu besiegen. Das ist auch so, Asahi hieß, das ist auch so dumm, gell? Man sieht dann nämlich auch, weshalb er mehr oder weniger dann das Ganze schaffen will und Soma und seinen Vater besiegen wollte und so, ist weil, Lukas, das ist so dumm. Ich habe ja gesagt, er ist im Waisenhaus, Jurichiro, oder wie, ja, Somas Vater, sage ich jetzt immer. Somas Vater kommt halt dahin, sieht, okay, er hat Talent, hilft ihm so und erfährt dann, während er halt weg ist, oh, meine Frau ist gestorben, ich muss zu meinem Sohn zurück, willst du mitkommen? Und er sagt halt, also Asahi sagt halt nein. Somas Dad geht weg und du siehst die nächste Szene einfach so, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Und ich so, what the fuck, du hättest mitgehen können? Was? Was? Ist es jetzt euer Ernst? Ihr wollt mir jetzt verkaufen, dass das seine Motivation war? Dass Soma seinen Vater weggenommen hat, weil, was? Du hättest einfach mitgehen können. Das ergibt keinen Sinn. Es ist mega dumm.
Ach ja. Es ist so dumm. Ich hatte ehrlich gesagt nichts anderes erwartet, weil auch der letzte Willen war schon so ein bisschen, und dass der dann am Ende auch in der letzten Folge nochmal Redemption bekommen hat, war auch so, hä?
Lukas, kannst du auch noch währenddessen mal aufmachen, Shugi Kino Summa, dass du auch zumindest Key Visual, glaube ich, dass du mal siehst, wie Asahi nochmal aussieht. Das will ich, brauche ich gleich noch von dir.
Ja, das mache ich mal schnell.
Und dann halt letzte Folge ist halt dann Erina gegen Soma. Und Erina ist halt einfach voll krass, oh na scheiße, ich muss was für meine Mutter kochen. Ich muss schaffen, weil sonst, wie kann es sein, sonst ende ich vielleicht auch noch wie sie und keine Ahnung was, bla bla bla. Dann erfahren wir, ich weiß nicht, ob es von Anfang an geplant war, finde ich okay, hätte man vielleicht besser machen können, dass halt Erinas Opa das Ganze geplant hat, weil sein Plan war nämlich irgendwie, wie war es, die Generation der Diamanten oder sowas zu machen. Das heißt, aus ihrer Generation alle möglichen guten Köche zusammenzubringen, damit sie dann schlussendlich verhindern, dass Erina an schlechtem Essen verendet oder so. Also, dass sie sich gegenseitig anspornen und weißt du, was ich meine? Du weißt ungefähr, was ich meine.
Ja, okay. Um zu verhindern, was mit der Mutter passiert ist.
Genau. Ja, auf jeden Fall, Soma sagt dann, ey, ich kann nicht so kochen, wenn du dich die ganze Zeit so anstellst und so eine Scheiße, dass du dich nicht mal anstrengst oder das nicht schaffst und keine Ahnung was, weil sie so angespannt ist. Gibt ihr dann das Essen, was er halt mit all seinen Fähigkeiten gemacht hat, damit sie ja endlich mal sagen kann, dass sein Essen gut ist. Hat halt dann der Mutter und Erina gegeben. Gut. Erina hat sich dann daran erinnert und es war halt so ein Rückblick auf das allererste Essen, was er ihr damals gegeben hat. Erina sagt immer noch nicht, es schmeckt gut, sondern man sieht es nur in ihrem inneren Monolog. Okay, dann das ganze Haus explodiert, weil es ist eine neue Form der Gabe, wo sie und ihre Mutter gleichzeitig die Gabe aktiviert haben. Ist okay, ist ganz lustig und halt Shukugiki-mäßig finde ich ganz nett. Okay, dann ist Erina am Zug und sie zeigen es nicht. Sie zeigen nicht, was Erina macht und ihre Mutter gibt. Und ich denke einfach so, okay. Das heißt, sie wollen halt sowas machen, jetzt dann Epilog, wie ist es ausgegangen, also wir erfahren auch, dass Erina gewonnen hat. Gut. Dann, in der elften Episode, in der vorletzten Episode, haben wir, glaube ich, schon eine Andeutung bekommen, weil jetzt Lukas dieser Plot, oder ich will nicht gerade das Plot bezeichnen, das ist einfach so, oh, das ist so scheiße.
Ja, dann sag doch einfach. Ich
wird schon übel. Und zwar, du siehst doch jetzt hier Asahi, ne?
Ja.
Der Charakter könnte ich vielleicht so ein bisschen an wen erinnern oder so.
Wie meinst du?
Vielleicht denk einfach so nach, Charakter so ein bisschen auch von der Farbgebung und sowas. Nee, okay. Und zwar erfahren wir. Was willst du sagen? Das ist so scheiße.
Dann kann ich zwischen rein ja vielleicht schon mal erzählen,
dass gerade erfahren wir, Mann, dass Asahi der uneheliche Sohn von Erinas Vater ist.
Ach ja.
Mann, das ist so scheiße. Und es erfährt dann Erina. Ach Gott. Und holt ihn dann ab Und dann Familie hält zusammen, essen sie dann zusammen und sagt
auch noch... Ah, und er kriegt halt auch diese Instant Redemption, wie sein alter...
Ja, alles, und sie sagt ja. auch noch Asahi. Ey. Und ich selber, und ich kann nicht selber kotzen. Es ist so schlimm.
Lukas. Okay. Ich, alles, was du gesagt hast, ist ziemlich scheiße, aber wo ich halt direkt denke, hey, warum macht man denn sowas? Warum, ist, als du gesagt hast, dass der Sidecast halt nicht mehr so wirklich auftritt, das finde ich bei diesen, bei Shokugeki no Soma oder auch bei My Hero Academia oder sowas, bei diesen neuen Shonen, bei dieser neuen Generation, finde ich das so gut, dass du mal einen guten Satz von vielleicht 15 Nebencharakteren hast, die alle eine ausgereifte Persönlichkeit und ausgereifte Talente haben und ihre eigenen Probleme, dass du wirklich das Gefühl hast, okay, es findet hier in der Welt statt, die nicht nur um diesen einen Charakter sich dreht. Dass die dann überhaupt nicht auftauchen, ist halt wirklich so ein bisschen, ich habe es vorhin schon gesagt, da hat man was Gutes gehabt, aber nicht erkannt, dass das was Gutes ist und dann gedacht, oh, kann weg. Und das finde ich eigentlich fast noch schlimmer, als einfach nur Scheiße zu machen.
Ja, sie haben halt Nebencharaktere, die alte Top 10, also die alte Nummer 1, also der Weißhaarige, kam halt nur, drin vor.
Nur er oder?
Also der hat bei Blue mitgemacht. Ich will nämlich noch, lass mich kurz sagen, er kam drin vor als Teilnehmer, hat dann gegen Asahi verloren. Alle anderen waren oder kamen dann so als Zuschauer, zum Beispiel auch Irinas Vater kam am Schluss nochmal, um halt dann mit der Mutter zu reden, um da nochmal ein bisschen Hintergrundgeschichte zu geben. Dann Megumi, habe ich ja schon gesagt, hat einfach gegen Asahi dann verloren, weil einfach man musste.
Takumi, sehr schade, weiß Megumi gar nicht mehr, war wie. Auch so ein guter Charakter. Ich weiß
gar nicht mehr, wie hat Takumi überhaupt verloren? Ach nee, ich glaube, das war Asahi plus Megumi zusammen oder so. Ach, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung mehr. Ein gutes Battle war auch am Anfang, weil ich ja gesagt habe, mit dem letzten Tag, weil da ist so ein komischer Opa im Rollstuhl, dem man halt Essen geben sollte. Und es wurde dazu gesagt, so hier soll es sein Essen geben wie am letzten Tag, also als ob das sein letzter Tag wäre, seine letzte Mahlzeit so ungefähr. Das war so die Aufgabe. Und er hat halt immer, wenn es ihm geschmeckt hat, hat er den Leuten einfach einen Revolver hingehalten, abgedrückt. Aber das war natürlich dann nur so Feuerwerk. Du erfährst aber am Ende, dass wenn er nicht Somas Essen, was halt noch mega krass gewesen wäre, hätte er sich einfach selbst erschossen nochmal. So, what the fuck? Okay. Also es war wirklich so gedacht, dass es sein letztes Mal dann gewesen wäre und dann hätte er sich erschossen. Okay.
Gut, nee.
Aber Nebencharaktere, weil wir haben dann ganz viele Zuschauer gehabt, aber wir hatten einmal einen Shot gehabt, wie der gut riechen kann und der aus dem Fischerdorf ist, irgendwie in der Werft ist oder so. Und wir erfahren wirklich in der letzten Episode, 10 Minuten, wo du eigentlich einen Epilog haben willst, erfahren wir, dass sie währenddessen eine Undercover-Mission gegen Noir geführt haben, um irgendwie illegalen Lebensmittelring oder sowas aufzulösen oder so, wo ich auch dachte, das brauche ich jetzt nicht zu erfahren, das interessiert mich nicht. Und wie dumm ist es eigentlich? Mega doof, gerade weil die auch so, zum Beispiel, die waren in so einer Halle und dann haben die halt tolles Essen da gehabt, was halt mega gut riecht und so weiter und das hat dann die Leute besiegt. Okay, das ist halt Shokugeki. Und dann geht's nämlich jetzt zum Schluss. Weil der Epilog war dann, dass es halt vorbeigegangen ist. Soma ist dann einfach auf Reisen gegangen nach sechs Monate zurückgekommen. Ins Shokugeki halt, oder nee, in seinen Laden. In Soma. Dann kam halt Erina zuerst. Dann hat man gedacht, oh, vielleicht ein bisschen Romance noch am Schluss. Dann kamen aber alle anderen. Und anscheinend haben sie sogar verschlechtert, diese Szene, weil dieser Epilog war auch noch drin, weil dann hat er einfach Essen für alle gemacht und dann war es vorbei. Und der Epilog war eigentlich, dass es so war, dass alle was nach der Schule gemacht haben und sie sich dann so wieder treffen, nachdem sie halt berufsmäßig irgendwas gemacht haben. Also du hast dann Veränderungen gesehen, dass hier hat angefangen, da zu arbeiten, da angefangen, da zu arbeiten. Und so haben wir halt nur gesehen, wie die Leute halt in der Schule einfach aussehen. Das heißt, wir haben noch nicht mal so epilogmäßig besser was bekommen. Und das muss ich sagen, am Schluss, das ist nämlich das größte Ding. Ich habe ja schon die Potenzialpunkte gesagt mit der Mutter und keine Ahnung was, was man halt mega krass gut hätte machen können, was halt einfach ein super guter Plotpoint ist. Aber wir haben jetzt am Schluss die 2 Punkte oder 3 Punkte nicht bekommen. Und zwar Soma schlägt seinen Vater, sondern er hat nur Asahi geschlagen und Asahi hat seinen Vater geschlagen und es gilt nicht. Erina hat nicht gesagt, dass sein Essen gut schmeckt, sondern nur innerlich, aber nicht ihm. Und wir haben eigentlich nicht wirklich gesagt bekommen, dass Soma jetzt für Erina kocht, also er die Person gefunden hat, für die er kocht.
Und ja. Das heißt Staffel 6 oder?
Nein, das heißt einfach unbefriedigendes Ende. Und ja, wie gesagt, es war ein bisschen scheiße, ja. Ja, selbst auch die Food Guessings waren alle nicht so wirklich gut, weil sie hatten irgendwie auch nichts Gutes dran. Es war echt so, es war das so ein heißt, bisschen so, what the fuck.
Das heißt, buchstäblich alles, was eigentlich Hokugeki no Soma ausmacht oder gut macht, ist nicht vorhanden.
Ja, also ja, wenn das, ihr noch die fünfte Staffel gucken gut. wollt, könnt ihr, glaube ich, die letzten drei das oder vier Episode gucken.
Ich bin ganz ehrlich, das hatte ich erwartet. Es gab einen Grund, warum ich es nicht weitergeguckt habe.
Ja, ja, also ich wusste ja auch, dass
vierte
es nicht
Staffel
gut wird.
Ende. Also, ja, ich weiß nicht, wenn jetzt nicht mal diese Kernpunkte am Ende aufgelöst werden, warum gibt es dann überhaupt eine fünfte Staffel? Warum sollte ich mir dann den ganzen Scheiß bis zu dem Punkt antun, wenn dann trotzdem nicht die Sachen aufgelöst sind, die du aufgelöst haben wollen würdest?
Ja, und ich habe ja auch schon erwähnt, die haben ja anscheinend
einfach nur Masochismus oder was?
Ja, sie haben sie auch anscheinend schneller adaptiert, weil mehr davon hätte ich echt nicht ausgehalten. Wenn es 24 Episoden gewesen wäre, holy moly, nope. Nope. Gut, dann sind die zwei Sachen, wo ich viel drüber reden wollte. Die nächsten Sachen habe ich auch ein bisschen
ich glaub,
was
über
zu
den,
sagen.
Ja. Okay, gut, jetzt nachdem wir die zwei großen Sachen abgehandelt haben, wo du viel drüber reden wolltest, machen wir mal weiter mit Rent a Girlfriend. Willst du da noch kurz was dazu sagen? Vielleicht fange ich ausnahmsweise mal an.
Kannst du
mal. Als wir in der Preview darüber geredet haben und du mir gesagt hast, ja, es wird wohl noch in der Richtung so weitergehen und dass zwischendrin dann jeder so ein bisschen sein Fett wegbekommt, da habe ich mir gedacht, okay, eine Folge gebe ich dem Ganzen noch. Ich habe dem Ganzen noch eine Folge gegeben und habe dann aufgehört.
Ja.
Entsprechend kann ich nicht mehr viel dazu sagen. Ich weiß nur, dass so das Echo drumherum immer noch negativer wurde und dass so ein bisschen der
das
und dass
weiß
vor allem der Hauptcharakter halt echt unter aller Sau ist, während ich glaube drei von den vier Mädels aus seinem in Anführungszeichen Harem eigentlich ganz nett zu sein scheinen.
Also ich habe ja Shokugeki no Soma mir angeguckt, weil ich weil ich den Trash haben wollte. Rent a Girlfriend wird ja jetzt auch immer so als Trash-Serie bezeichnet. Ich muss zumindest sagen, weil ich habe sie jetzt komplett geschaut. Und persönlich fand ich, dass die ersten 4, 5 Episoden, also bis zum dritten Girl, weil Mami und Chizuru sind ja die zwei. Und dann als das dritte Girl, ab da fand ich es gut. Also was heißt gut, sondern auf jeden Fall viel besser als das vorige. Weil das Ganze zwischen Mami und ihm, wenn die beiden interagieren, ist halt echt dann ist halt eher sehr viel ja dabei. Also Kazuya am Anfang. Und dann auch das Ganze mit, du hast ja glaube ich die Folge nicht gesehen, wo er sie rettet, als sie ertrinkt. Das war echt so, oh Gott, da musste ich einfach die Augen so hart rollen, weil echt, das fand ich so dumm. Fand ich echt einfach so, oh nee, das will ich nicht sehen.
Also,
dann, ja.
Was mich jetzt interessiert, habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, indem ich das nicht weitergeguckt habe?
Nee, ich glaube, so. Das ist auch nicht, also das hätte ich auch nicht gesagt, dass es was für dich ist oder so, so wie ich dich halt so kenne. Aber halt speziell, persönlich für mich waren halt dann die, erstmal die zwei anderen Girls funktionieren besser, als auch am Schluss die letzte Episode. Ich sag mal so, hat Mami Chizuru ein bisschen konfrontiert, sag ich mal so, und die hatten halt so ihren Konflikt. Und da hat die Figur Mami richtig gut funktioniert. Also wirklich, die letzte Episode hat man auch einfach gespürt, die Spannung und so weiter. Das fand ich richtig gut. Das gefällt mir eindeutig besser. Und halt, wie gesagt, die anderen beiden Girls sind funktioniert besser. Zwischendrin gab es so eine Folge. Also ich glaube, nachdem der Arc von Ruka so vorbei war, gab es dann eine Folge, wo halt Kazuya Chizuru kurz zu uns Tag stalkt. Das war wieder so ein bisschen so, okay, das war keine, hat mir nicht gefallen. Aber dann wurde wieder das neue Girl eingeführt. Und die funktionieren auch so besser von dem, was sie haben. Weil Mami ist ja so ein bisschen die Bitch. Die halt so Two-Faced-Bitch. Ruka ist ein Mädchen, was in Kazuya verliebt ist. Also auch wirklich mit ihm zusammen sein will. Hat halt auch noch so ein bisschen Quirk, dass, weshalb sie halt zusammen sein wollen. Das finde ich ganz cool, das will ich nämlich erwähnen. Ihre Hintergrundgeschichte wurde im Ending einfach erzählt, ohne irgendwas zu sagen und so weiter, sondern nur mit einem Ending-Song mit Bildern. Und da hat man schon ganz verstanden, ah, deswegen ist es so. Ist ein bisschen Nummergrund, weil irgendwie sie nie aufgeregt sein konnte, das heißt, ihr Herz immer gleich geschlagen hat. Und deswegen hat sie mit Dating angefangen, um halt vielleicht irgendwas mal Aufregung zu empfinden. Und dann Kazuya hat zum ersten Mal Aufregung empfinden lassen. Und deswegen will sie ihn als Freund haben. Und natürlich dann das letzte Mädel, Sumi, ist mega süß, weil sie ist halt mega schüchtern und betreibt halt hier als Rental Girlfriend. Was halt nicht so ganz klappt, ne? Und ja, das funktioniert auch ganz besser, weil dann gibt's auch ein paar mehr Charaktere, die halt untereinander irgendwelche Kombinationen geben kann mit erst jetzt mit ihr aus und dann sie treffen sich und dann Missverständnisse und das funktioniert ein bisschen besser, ist mehr Abwechslung. Ja, aber so krass wie besser. Ich muss auch sagen, dass zum Beispiel Chizuru, die ja viele sehr gut finden, ich finde zumindest cool, das ist ein kleiner Spoiler, sie macht halt das ganze Rental Girlfriend einmal, weil sie Geld braucht und weil sie halt Schauspielerin werden will, was ich eigentlich ganz cool finde so, weil
ist halt macht Übung. Das dafür auch schon echt gut, also.
Ja. Aber ich finde
es immer so ein bisschen, auch tatsächlich, ja. Wie gesagt, Chizuru als Charakter finde ich auch sehr interessant, nur nicht so interessant, dass es sich dann lohnt, den.
Ja. Mir ist sie so ein bisschen.
Sich Kazuya für wie viel? 12 Episoden zu geben.
Ja. Mir ist halt sie auch ein bisschen zu gut. Also, weil sie halt anscheinend irgendwie Weisheit mit Löffeln gefressen hat, so ein bisschen, weil sie halt immer solche Sprüche abgibt, wo ich auch denke, okay. Könntest du jetzt eigentlich auch statt Schauspielerin eher irgendwie Psychotherapeutin werden oder sowas, oder Psychologin?
Ah gut, auf der anderen Seite ist, glaube ich, sie auch als Charakter explizit so designt, dass es eben so ein Girlfriend-Type ist, eben eine,
ja,
wo jeder sehen kann, okay, gut, mit der könnte ich mich auch vorstellen.
Ja. Ja. Auf jeden Fall
so. Deswegen, halt, ich glaube, das passt halt so.
Ja. Für mich hat es halt dann, wie gesagt, eigentlich, wenn ich jetzt Leuten das empfehlen würde, würde ich sagen, dass die ab der Ruka-Episode starten sollten, weil ab da finde ich es eigentlich viel besser. Also da ist zum Beispiel auch dann Konflikt mit seinem Kumpel und so weiter, weil das spielt alles mit Ruka mit rein, das ist alles ein bisschen besser verflochten und so. Und du brauchst auch nicht die Charaktereinführung am Anfang, du kriegst es ja auch immer wieder mitgesagt, dass er halt in ihr wegen
der Freundin und so. Das hatte ich fast
befürchtet. Ja. Darum, also wenn du mich jetzt gefragt hättest, so nach der Season müsste man sich das angucken, wenn du gar nicht angefangen hättest, hätte ich gesagt, versuch mal ab Folge 5 zu gucken. Ab Folge 5 finde ich es eigentlich solide. Aber halt davor, wie gesagt, hätte ich es auch mir nicht geben können. Also die ersten paar Episoden. Ich war jetzt zumindest froh, dass ich noch dran geblieben bin.
Alles klar, immerhin.
Ja.
Gut. Dann lass uns mal weitergehen.
Ja, das wurde ja auch verschoben. Ist jetzt weitergegangen.
Apare Ranman, da bin ich nicht froh, dass ich dran geblieben bin.
Wollen wir noch viel drüber reden? Da haben wir schon zum dritten Mal jetzt reden wir drüber, oder?
Ja, genau das wollte ich nämlich gerade aufgreifen. Als wir drüber gesprochen haben, auf welche Anime wir uns in der Spring Season freuen, habe ich den genannt. In der Spring Season Review habe ich gesagt, hey, da ist viel Potenzial drin. Als es dann wieder losging und wir ein oder zwei Folgen gesehen haben, habe ich gesagt, ey, ja, ist immer noch ganz cool, hat halt gerade einen Durchhänger. Und oh Gott, haben die das in der Zwischenzeit in die Wand gefahren. Ach du Scheiße.
Ja, gut, Lukas.
Ich meine, es gibt noch ein paar coole Folgen. Ich glaube, original 2 oder so.
Ich weiß gar nicht, welche Folge waren wir denn
also, letztes Mal? Da muss ich jetzt vielleicht gerade mal kurz anfangen mit der Zusammenfassung. In den ersten 3 Folgen hatten wir ja 2 Folgen, wo es tatsächlich um so Rennen ging. Einmal um ein Beschleunigungsrennen. Und einmal um Rundenrennen. Was ich ganz cool fand, weil eben diese beiden Rennkonzepte sind halt in diesem langen Trans-American-Rennen nicht relevant, weil du hast nicht mehrere Runden, sondern du fährst von einer Küste an die andere. Und du hast nicht dieses Beschleunigungsrennen, wo du einfach auf einer geraden Strecke immer weitermachst. Deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, dass die beiden da so am Anfang waren, zumal verschiedene Aspekte davon sind halt auch für dieses lange Rennen einmal hin durchaus relevant. Und da hatte ich gedacht, könnte viel passieren, könnte ganz gut weitergehen. Dann hatten wir drüber gesprochen und ich glaube, in dem Mini-Arc in Anführungszeichen hatten wir aufgehört, drüber zu sprechen. Da ging es darum, dass ein Canyon gesprengt werden sollte von zwei Teilnehmern von diesem Rennen, die dabei so das Leben von allen anderen Teilnehmern riskiert haben und auch so ein bisschen, ja, da holen wir uns den unfairen Vorteil und dann fahren wir das Ding nach Hause. Die haben das rausgefunden, die konnten die Leute davon abhalten, durch diese Schlucht zu fahren. Explodiert haben sie die Schlucht trotzdem, was alle anderen weit zurückgeworfen hat, haben, was auch immer noch saugefährlich war. Und dann kommt raus, oh, das sind gar nicht die Gangster, die wir dachten, dass die sind, das sind andere Gangster. Ah ja, dann ist ja voll in Ordnung. Dann ist es ja, als hätten die nichts gemacht. Den wird so instant vergeben. Das fand ich ganz schön schäbig. Und da habe ich auch schon angefangen zu merken, okay, fuck, in welche Richtung gehen wir hier? Weil das hatte nichts mehr mit den Autorennen zu tun, nichts mehr mit diesen bunten Charakteren, nichts mehr mit diesen ausgeflippten Fahrzeugkonzepten und Technikkonzepten. Ich sag nur, was du damals nochmal angesprochen hast, der Ghetto Blaster als Schallplattenspieler. Alles coole Konzepte, auch die ganzen Autos, die ganzen Fahrer, richtig gut gemacht. Nur warum man dann so ein bisschen wirklich so eine halbärschige Wildwest-Geschichte draus gemacht hat, die wirklich nicht funktioniert auf keiner Ebene, vor allem nicht mit den Charakteren. Furchtbar. Eine Szene will ich noch hervorheben, dann können wir weitermachen. Ich will jetzt auch nicht irgendwie 20 Minuten darüber reden. Und zwar kurz vor der letzten Konfrontation stehen die ja alle auf einer Klippe. Und die sagen, hey, wir sollten uns aufteilen in Kämpfer und Denker. Erstmal, so blöd. Wer ist denn ein Kämpfer? Und alle melden sich. Und ich so, nie im Leben meldet ihr euch da jetzt alle, ohne Scheiß. Ohne Scheiß, es gibt mindestens drei von euch, die noch nie in ihrem Leben Gewalt angewendet haben. Und ihr wollt jetzt irgendwie in dieses schwer bewaffnete Gangsterdorf als Kämpfer reinlaufen. Also komm schon. Also, jetzt mal ernsthaft. Ich weiß, das sollte ein Witz sein. Aber die Charaktere haben dazu halt null gepasst. Das hat mich ganz schön geärgert. Zusätzlich zu dem Punkt, dass ich an dem Punkt sowieso gedacht habe, was gucke ich mir die Scheiße eigentlich noch an? Ich habe bis Folge 10 oder so noch so den Benefit of a Doubt gegeben, wo dann aber der Zug entführt wurde. Oh mein Gott, ey. Noch schlimmer kann es ja echt nicht werden.
Und sie haben nichts aus dem Zug gemacht, weil wir sagen doch immer, das ist doch so toll, einen Zug zu haben und irgendwas im Zug passieren
genau,
zu lassen.
Da genau. Haben sie nichts gemacht. Das haben sie auch nichts gemacht. Ah, ja. Dann gab es ja noch eine Szene. Die diskutieren irgendeinen Plan und es heißt dann, mein Auto war auch mal im Boot und ich dachte so, okay, das ist so einfach motivational. Hey, wir könnten auch irgendwie anders über diesen Fluss kommen. Wir müssen nicht die Brücke nehmen, die da blockiert wurde oder gesprengt wurde, keine Ahnung mehr. Und dann buchstäblich keine 5 Minuten später tuckert er mit seinem Auto, ohne irgendwas umzubauen oder so, durch den Fluss und tut hinter sich irgendwie eine Brücke zusammenschustern. Habe ich dann auch gedacht, als er dann nochmal wiederholt hat, ich habe doch gesagt, mein Auto war mal im Boot. Da habe ich echt gedacht, ey, sag mal Leute, ihr werdet also schon bezahlt, um das zu schreiben, oder? Das könnte ein Grundschüler besser schreiben. Leute.
Also, was ich gut fand noch seit dem letzten Mal, war einmal die Slice of Life-Folge.
Ja, und die war gut.
Und den Chi-Fight, also Chi wird das ausgesprochen, ne? Wenn X-I-A, Chi. Den Chi-Fight gegen die andere Frau. Und vielleicht noch die After-Credit-Szene am Schluss, wo die Schwester und Mutter aufs Bild gucken. Und der Rest habe ich ja gesagt. Das ist einfach, ich finde das Ganze mega fad. Stell dir einfach mal vor, wenn jetzt nicht die Character-Designs wären, sondern normalere.
Ja, das habe ich mir auch zwischendrin gedacht. Genau, wenn es nicht so bunt wäre, dann hätte es mich auch gar nicht so weit bekommen, dass ich da überhaupt mal 6-7 Episoden geguckt hätte.
Darum, das, was ich von Anfang an gesagt habe, alle Kritik und alles Mögliche, ist halt genauso geblieben. Lukas, hättest du mal auf mich gehört.
Ja, hätte ich mal besser auf dich gehört.
Gut, dann von weiterem Faden durchschnittlichem Zeug. The God of High School.
Also,
es hat sich so bewahrheit, wie ich gesagt habe. Ich gucke das für die Kämpfe, der Rest interessiert mich nicht, weil es wahrscheinlich
sehr mäßig
bis...
In dem Fall, ist. Also wir reden jetzt über God of High School. Ja. In dem Fall habe ich das ja tatsächlich auch schon in der Preview gesagt.
Haben uns geeinigt, genau.
Es hat sich total bestätigt. Ich weiß nicht, ob ich das in der Preview schon gesagt habe. Ich glaube, ich habe es mir damals verkniffen gehabt. Aber es hat mittlerweile stört es mich halt echt hart, dass die alle so große Nasen haben, die alle komplett rot sind, dass es sich immer,
okay, ich hab mich, glaub ich,
dass es immer so aussieht, als wenn die entweder erkältet oder beschwipst.
Ja, dann ist die Frage am Schluss,
abgefuckt.
Wenn dann einer kommt, der auch trinkt, ist der jetzt beschwipst oder ist es eher das Character Design?
Ja, genau das. Ja. Nee, also insgesamt, die Story, ich würde sie wahrscheinlich noch zusammenbekommen, aber das ist eine ganz wilde Mischung aus verschiedenen Symboliken, aus verschiedenen Religionen und Sagen und Legenden.
Ich muss auch sagen, weil es wurde ja, man kann auch objektiv sagen, dass es gerusht wurde, also wenn man auch von der Kapitelanzahl geht.
Das,
und das muss ich aber auch sagen, selbst wenn sie zum Beispiel jetzt das Ganze auf 24, also diesen ganzen Arc, den sie hier abgearbeitet haben, auf 24 Episoden gemacht hätten, ich glaube, selbst dann
gefunden.
Ja, also für mich wäre es nicht positiver gewesen, weil ich glaube, ich auch mich nicht in die Charaktere investiert hätte, weil ich schon jetzt am Schluss so, also, okay, ich brauche nicht mehr.
Ich hätte es original schlechter gefunden, wenn die es länger gezogen hätten, wenn die mehr von dem Stoff adaptiert hätten. Weil, wie gesagt, die Geschichte interessiert mich relativ wenig. Und wenn man dann halt wirklich nur die wichtigen Kämpfe adaptiert, ey, da kann ich nur gewinnen. Also, ne?
Das, selbst wenn jetzt Leute sagen, ja, ihr findet ja die Geschichte nur deswegen eher uninteressant, weil sie ja nicht gut erzählt wurde, muss ich auch sagen, selbst danach, also das, was jetzt so am Schluss da ist, das interessiert mich nicht, weil ich habe was Besseres davon, ich habe Fate und da sind dann jetzt alle mythologischen Figuren alles da und das ist cooler, da brauche ich das jetzt nicht, sorry Leute. Und jetzt noch mal irgendwie Journey to the West auch oder die, so, ey, nee, das brauche ich nicht wirklich nochmal, Leute, nee.
Auch die Teile, die jetzt adaptiert wurden, ich glaube, ich habe es von Leuten gehört, die sich das komplett durchgelesen haben bis zu dem Punkt, dass halt wirklich so dieses, der Höhepunkt der Story, diese Rivalität zwischen Chin und dem anderen Typen.
Dem Schlüssel. Dem Schlüssel.
Ja, genau, den Schlüssel. Wie heißt nochmal der?
Weiß ich nicht, der Schlüssel ist doch egal, jeder weiß,
ja, was gemeint ist. Okay, gut. Also diese Rivalität zwischen den beiden soll ja wohl auch das Highlight gewesen sein von der Geschichte bis jetzt. Und auch, dass es am Ende heißt, ja, ey, für meine Freunde und so, muss ich halt sagen, ja, ey, da brauche ich keine weitere Einführung davon. Ich kaufe euch das ab, dass ihr zwischen dem Turnier nochmal echt eng zusammengewachsen seid als Freunde, als Gruppe. Das kaufe ich euch auch ab, ohne dass ihr den ganzen Scheiß zwischendrin adaptiert. Weil ich diesen Scheiß zwischendrin, wo die Freunde werden, habe ich schon tausendmal gesehen.
Ja, also ich muss sagen, nach Tower of God habe ich Bock gehabt, weiter Tower of God oder mir den Manga, Webtoon, wie auch immer, dann anzusehen. God of High School ist mir jetzt egal. Weg damit.
Und nächste Season wartet ja Nobeless auf uns.
Kann sein.
Ich hab oder zumindest auf mich.
Ich habe noch fast nicht geguckt, weil ich keine Zeit hatte, Lukas. Tut mir leid.
Okay. Gut.
Norgans Life, Season 2, was sagst du? Du bist ja ein bisschen größerer Fan. Was denn? Du sagst doch immer, du findest es.
Ja, ich finde es.
Dir gefällt es richtig gut.
Ich finde es ganz gut, ja. Also, ich finde jetzt gerade die zweite Staffel hat, glaube ich, das aufgegriffen, was mir in der ersten Staffel gefehlt hat, was so, worauf so hingearbeitet wurde. Entsprechend fand ich das eigentlich ganz gut. Der Großteil von der Staffel ist halt so ein bisschen dieses eine Event. Ich will jetzt nicht zu viel sagen. Und davor passiert eben noch ein bisschen ein anderes Event, was damit nur so semi-related ist. Also was nur ein bisschen was damit zu tun hat. Das fand ich von der Struktur her eigentlich ja ganz nett. Es ist halt immer noch nicht so dieses Riesen-Epos. Es fehlt noch ein bisschen was und ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen dasselbe Gefühl wie nach der letzten Staffel. So, ey, die nächste Staffel, die setzt jetzt nochmal einen drauf und dann wird's richtig gut.
Tja, Lukas, du schaust Anime. Es gibt keine nächste Staffel.
Ja, es hat sich aber nach Staffel 1 bewahrheitet. Hey, die nächste Staffel kommt und danach, dabei geht's dann nochmal richtig rund. hat sich jetzt bewahrheitet. Es ist im Vergleich nochmal richtig rund gegangen. Und wenn die sich weiter steigern, dann ja, könnte das tatsächlich auch relativ weit oben in meiner Gunst landen. Aber im Moment ist halt so, okay, ja, ist cool, aber ist jetzt nicht das Beste.
Ja, also ich muss immer noch sagen, das ist genau das, was ich bei Staffel 1 gesagt habe. Eine solide Serie. Und dieses Mal hat es aber ein bisschen mehr Schwächen für mich gehabt. Gerade, weil du hast schon gesagt, es war irgendwie so, hat sich ein bisschen mehr gezogen, aber nur so leicht. Der Final Clash war eine rechte Enttäuschung, fand ich.
Das stimmt allerdings, ja.
Ja, da gebe so ich wie es recht aufgebaut wurde über die paar Episoden. Und ich mochte auch nicht, ohne jetzt zu spoilern, dieses, es lief alles nach Plan. Wir haben das genauso geplant, dass es so passieren wird.
Ja, das mag ich nicht. Das ist generell was, was ich nicht mag. Ja,
weil das haben wir schon auch bei SLO vorhin gesagt, es nimmt die Selbstbestimmung der Charaktere, weil das so ein bisschen so, ernsthaft, ja, ihr habt alles geplant. Ja, das
vor allem ist nicht so. Es wird halt teilweise auch echt unglaubwürdig, wenn dann, also jetzt gerade bei No Guns Live, wenn die Firma, die sagt, hey, das haben wir alles so geplant, im Endeffekt ein riesen PR-Desaster hat, dann ist es auch so ein bisschen, ja, ist es wirklich nach Plan gelaufen? Hattet ihr euch das wirklich vorgenommen? Und es ist ganz schön kompliziert, zu diesem Punkt zu kommen. Also mit der Komplexität hättet ihr bestimmt auch irgendeinen Plan aushacken können, der, ich weiß nicht, euch unbeschadet gelassen hätte. Also im Endeffekt, ja, mein Gott, das ist eine Trope, die wir generell, glaube ich, nicht so mögen. Von daher ist, ja.
Was ich mich noch kurz frage, das ist der letzte Punkt, war das diese Staffel mit dem X-Ray-Stalker-Typen?
Ja.
Ja, ist auch sowas, okay.
Ja, das war ein bisschen,
Ding, aber
gut. Das war ein bisschen seltsam, das hat auch nicht so ganz reingepasst.
Ja, weil dann auch am Schluss kam er ja wieder zurück, was ja auch die ganze irgendwie so Spannung so genommen hat, so, was, er ist auch wieder da, ne? Okay, das war ein bisschen weird, wollte ich nur erwähnt haben, darum.
Naja, ja, passt auf jeden Fall.
Ja, hallo!
Ja, Origairu, Staffel 3. Da würde ich dich vorher gerne was fragen. Mhm. Möchtest du jetzt viel darüber reden oder soll ich das im Laufe des Jahres oder vielleicht des nächsten Jahres aufholen und wir machen eine große Folge dazu?
Ich will drüber reden und wir machen eine große Folge dazu.
Okay, dann musst du dich aber jetzt ein bisschen kurz fassen.
Ja, also erstmal will ich sagen, Lukas, ich liebe Yui.
Ich will nicht zu viel gespoilert werden.
So, so sehr. Ich muss echt sagen, dieser Charakter hat man vielleicht auch gesehen, wenn man meinen Twitter verfolgt hatte. Ich liebe Yui. So verdammt sehr. Gott! Ach Gott. Ach. Und jetzt zu wissen, dass ich wahrscheinlich, möglicherweise, nie mehr ein Yaholo von ihr hören würde, schmerzt einfach nur richtig, richtig tief. Aber was als Außenstehender, als größte Kritik dieser Staffel so genannt würde, ist, dass Yui bisschen zu viel Screentime bekommen hat, was mich natürlich nicht gestört hatte. Weil zumindest jetzt am Schluss es um Yukinos Konflikt geht und wie er aufgelöst wurde und darum viele Fans sich halt so gewünscht haben, dass auch vielleicht mal ein bisschen mehr von ihrer Seite, vielleicht auch ein innerer Monolog mal gezeigt wird, aber okay. Aber ich kann sagen, dass wenn du ein Mikrofon neben mich gestellt hättest bei der letzten Episode, hättest du einfach die ganze Zeit durch gehört hättest, weil es einfach, ach, das war so schön. Das war wirklich kulminiert aus allen Staffeln alles so zusammen, was man sich gewünscht hatte. Und es war so fucking süß und so wundervoll. Ah, Gott. Ach, da gibt's aber am Schluss wirklich, letzte Folge war einfach Fanservice in dem Sinne, dass es wirklich, also es war nicht extra dazu, sondern es hat alles so schön abgeschlossen, ja, abgeschlossen. Also man weiß auch zumindest, es gibt so Sequel-Light-Novels so ein bisschen, die, glaube ich, irgendwelchen Blu-rays beigelegt ist oder so. Darum, vielleicht kann noch mal was kommen. Aber ich muss sagen, was für mich ein bisschen komisch war, war, dass die letzte Episode der zweiten Staffel hat ein bisschen dramalastig geendet. Und dann über die dritte Staffel wirkte es so normal. um das so zu sagen. Also es wirkte, man braucht natürlich nicht die ganze Zeit Anspannung, aber es wirkte so, okay, das war jetzt so auf einem Höhepunkt und jetzt seid ihr so sehr weit runter. Aber es war halt einfach genauso Origairo, wie man es geliebt hatte. Dadurch, dass sie jetzt nur zwei Light Novels für die Staffel adaptiert haben, konnten sie eigentlich vieles adaptieren und mussten nicht irgendwelche Sachen rauslassen. Ich habe ja in der ersten oder in der Preview erwähnt, dass sie irgendwie so eine Folge als Rückblick oder eine Szene als Rückblick gezeigt haben, die es in den anderen Staffeln nicht gab, weil sie einfach nicht genug Zeit hatten. Und es ist einfach, wie das Ganze aufgelöst wird, ist schön. Und die letzten zwei Episoden und speziell die letzte Episode ist einfach schön. Das ist alles, was man sich gewünscht hatte. Und das war wirklich, wenn wir dann drüber reden können, alle Charaktere waren so, wie sie immer waren, perfekt. Und der Konflikt war auch interessant. Und ja, was soll ich sagen? Möglicherweise, ja, okay, ich glaube, nicht ganz mein Anime of the Season, aber dafür, dass es jetzt eine Komplettadaption war, bin ich froh. Und ich werde wahrscheinlich in Zukunft irgendwann mal die Light Novel noch lesen, weil mehr Origairo ist immer gut. Und ich freue mich auf jeden Fall, Lukas, wenn wir zusammen drüber reden können.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, und jetzt noch was Negatives. Ey, deutsche Subs, also ist euer Ernst? Hallöchen, Pupöchen? Also, das kann nicht euer Ernst sein, oder? Das heißt, ja, hallo. Also ich musste kurz stoppen und atmen. Und nochmal kurz zurückspulen. Tatsache. Also da, ich muss auch sagen, ich habe eine Beschwerde-E-Mail geschrieben. Ich weiß nicht, ob es ankam.
Echt?
Ja. Echt? Ja. Ich habe mich beschwert. Das kann doch nicht sein, dass Hallöchen, Popüchen, das kann nicht euer scheiß Ernst sein, oder? Da muss ich schon so ja, sagen, weil das kam ja auch erst bei Episode 5 oder so. Weil diesmal hat ein Ja-Hallo echt lange gedauert, bis ich mal ein Ja-Hallo hatte. Und als es dann kam, ich dachte ehrlich so, ey, das ist nicht euer Ernst. Ich habe auch überlegt, so ein bisschen vielleicht mal ans BKA hier für Kriegsverbrechen oder sowas mal eine E-Mail zu schreiben. Aber
bei Nonon Bioris Nyanpasu haben sie doch richtig übersetzt.
Weiß ich nicht, was da los war, ey. Es war ja auch, das ist ja geteilt zwischen Anime On Demand und Crunchyroll und so. Ich habe bei beiden eine E-Mail geschrieben. Aber okay.
Ja. Maximaler Hass.
Ja, das muss sein. Es heißt, ja, hallo. Es ist ein wichtiger Bestandteil dieser Serie, Lukas, dass wir es dann auch verstehen.
Ich verstehe es jetzt schon.
Ja. Gut, dann. Fruits Basket Season 2 ist jetzt vorbeigegangen. Und ich muss sagen, hui. Hui. Wow. Ich fand es ja schon gut. Und die zweite Staffel finde ich, glaube ich, jetzt auf jeden Fall sogar besser noch als die erste Staffel. Was ein bisschen komisch ist, ich habe ja schon erwähnt, dass sehr viele Charaktere eingeführt wird, weil wir haben ja alle von den Tierzeichen, dann Freunde, da kommen dann teilweise auch noch ein bisschen Geschwister zu, dann nochmal ein bisschen andere Charaktere. Ich glaube, in Season 2 haben wir jetzt zum Beispiel von einem Tierzeichen eigentlich gar nichts gesehen, wenn ich jetzt überlegen musste. Das war, für die Leute, die es gesehen haben, das Tierzeichen, was sich so erschreckt, was so mega, egal. Aber wie die Beziehung zwischen Kion, Yuki und Toru ist, ist einfach, und wie das auch, sag ich mal, nicht aufgelöst wird, aber speziell Yukis Charakterentwicklung dann und mehr oder weniger seine Confession, ist halt einfach mal mega gut. Also muss ich ehrlich so sagen, also man hat schon ein bisschen gemerkt, oh, okay, das geht nicht so in die Richtung, aber dann das muss ich schon sagen, hui, also das fand ich richtig stark. Dann der Twist am Schluss, ja Mann, also es gibt so zwei Twists am Schluss, ich sag mal eher den Twist mit, ach Gott, jetzt muss ich alle Charaktere durchgucken. Okay, ich scrolle, mit Kurino, der kleine Twist, den fand ich sehr gut, sehr interessant und sehr gut. Und auch so, der Humor gefällt mir ganz gut und auch das Ganze. Es geht halt sehr in Fruits Basket, habe ich ja schon mal erwähnt, um familiäre Bindungen, Beziehungen insgesamt und auch um häusliche Gewalt, psychische Gewalt. Und das ist jetzt speziell in der zweiten Staffel, fand ich, auf jeden Fall nochmal stärker. Und jetzt dann freue ich mich auf die finale letzte Staffel, weil das wird, glaube ich, echt hui, wenn da was da jetzt alles zusammenkommen sollte. Wow. Ich kann dir, glaube ich, echt sagen, es wird dir gefallen. Du musst halt schon viel, glaube ich, gerade bei der ersten Staffel, weil da ein bisschen auch so dabei ist.
Ist die nächste Einführung Staffel die letzte Staffel?
Ja, ich glaube, es hieß am Anfang, es war, glaube ich, auch gerüchteweise so, dass halt so 70 Episoden, dann die Manga-Leser, ja, okay, kommt so ungefähr hin. Und auf jeden Fall die letzte Staffel sollte dann die nächste Staffel sein, ja.
Dann werde ich auf jeden Fall versuchen, zumindest dem Rückblick darauf, das fertig zu schauen. Weil ich hatte ja gesagt bei Fruits Basket Staffel 1, dass wenn du mir es weiterhin empfehlen kannst, wenn du mir es über die nächsten Staffeln empfehlen kannst, dann werde ich es mir auf jeden Fall auch angucken. Und entsprechend, ich glaube, das muss ich jetzt halt einlösen, weil zumindest für die letzte Staffel dann, damit wir darüber reden können.
Ja, es ist halt sehr charaktergetrieben. Scheint
sich ja bewährt zu haben.
Genau, es ist sehr charaktergetrieben und auch dieses ganze Tier-Gimmick in Anführungszeichen kommt eigentlich auch gar nicht so drin vor. Also es ist halt noch ein riesengroßes Fragezeichen immer noch. Also wir haben immer noch nicht ganz so das, sag ich mal, Geheimnis so dahinter.
Darum. Ja, ist ja aber in dem Fall noch nicht schlimm.
Genau.
Die müssen sich ja auch noch was für die letzten 24 Episoden aufheben.
Korrekt, Lukas.
Gut.
Dann etwas, auf das du dich sehr gefreut hast und ich eigentlich auch so.
Ja, Decadence.
Genau.
Wo ich sagen muss, die Prämisse war ja relativ interessant, dass man eine postapokalyptische Welt hat, die aber eigentlich als Videospiel für eine Cyborg-Rasse dient, die über der Erde schwebt. Hat man so noch nicht so oft gehabt. Ich glaube tatsächlich, dass die Dinge, die wir am Anfang gesagt haben, dass das so ein Fight-the-Power-Ding wird, dass das gar nicht so stark eingetroffen ist, beziehungsweise ist es schon eingetroffen. Es ist schon eingetroffen, aber die haben es dann nochmal ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt, was ich durchaus ganz nett fand. Und gerade die letzte Episode, das letzte Stillframe war eigentlich der perfekte Abschluss für diese Serie. So zu dem, was in der Serie passiert, muss man halt sagen, ey, Natsume ist halt einfach ein fantastischer Charakter. Kaburagi ist aber auch durchaus ein Charakter, der die Episoden, wo es sich um ihn dreht, tragen kann. Und diese Charakterentwicklung zwischen den beiden und von den beiden getrennt voneinander macht halt einfach super viel Spaß. Und das Ganze dann in dieser etwas besondereren Welt hat sich gelohnt, würde ich behaupten.
Ja, also für mich, so wie ich es am Anfang gedacht habe, weil ich habe ja gesagt, ich war nach der ersten Episode nicht so überzeugt und selbst als dann die zweite kam mit dem großen Twist, war ich immer noch so, okay, ist in Ordnung und das hat sich eigentlich bis zum Ende bei mir durchgezogen, weil ich als so solide Serie, bisschen besser wahrscheinlich als No Guns Live Season 2, weil sie halt auch schön abgeschlossen ist und so, aber irgendwie auch nicht mehr. Es war halt so, okay, also man konnte so ungefähr den Verlauf eigentlich so vorhersehen, so ein bisschen so, und dann, okay.
Ja, ich würde sogar fast behaupten, man konnte den weitestgehend vorhersehen,
ja,
bis also zu einem gewissen Punkt.
Ja, ich werde nicht wirklich was mitnehmen, sage ich mal so. Es hat mich nicht groß überrascht. Es war halt, ich will nicht sagen Action-Kino, sondern halt nochmal, also nicht ganz Popcorn-Kino, du weißt auch ungefähr, was ich meine.
Also ich stimme dir zu, es wird kein Klassiker, aber es ist ein durchaus interessantes, ein durchaus interessanter Blickwinkel auf eine relativ alte Geschichte, die man sich durchaus mal antun kann.
Ja, aber wenn es halt darum ging, muss ich es mal gesehen haben, dann eigentlich nicht. Wenn ich zum Beispiel mal so eine Auswahl an Serien habe oder sowas, dann kann ich das auch mal so hinten dran stellen, lieber andere Sachen gucken. Aber ja, habe ich ja jetzt gesehen. Und ja, wie du schon gesagt hast, am Schluss, das war ganz nett. Letztes Steelframe.
Ja, wie gesagt, insgesamt ist es halt einfach was, was es funktioniert, es macht, was es tun soll. Als Produkt ist es halt sehr gut, aber als, ja.
Also auch dafür, dass es halt als Director von Mob Psycho angekündigt wurde, hat es halt für mich auch, war es dann so, okay, das ist jetzt nur solides, leichte Enttäuschung, ja, Anführungsstrichen, aber ist immer noch solide. Also es ist jetzt nicht, dass ich deswegen solide finde, weil ich, weil ich vielleicht Erwartungen hatte, sondern einfach, okay, ist solide. Ja. Dann, Lukas, Fire Force, bist du denn aktuell?
Ja, manchmal brauchst du ein bisschen. Warte, ich bin eine Folge hinterher.
Okay, ja, das geht ja.
Nee, warte, die Folge kommt erst heute.
Dam, dam, dam.
Ich habe gedacht, wir haben schon Sonntag wegen Veröffentlichung und so. Nee, naja, Fire Force, ich würde generell eigentlich nur über den letzten Arc, beziehungsweise die letzten zwei Arcs sprechen. Das eine mit dem chinesischen Festland und das andere, der Raid auf diese Einrichtung.
Auf die Kirche.
Genau. Wo ich sagen muss, dieses Festland-Dings war so...
War nett.
Ja, das war ganz okay. Aber dieser Raid auf die Kirche, den fand ich von der Animation teilweise richtig stark, von dem, was wir dort erfahren haben, teilweise richtig stark. Mhm. Und auch jetzt scheint die Story noch mal ein gutes Stück weiter zu gehen in dem, was jetzt folgt. Das, was wir auf dem Festland gesehen haben, war auch die, das, was wir mitbekommen haben, was wir gehört haben, was da als, was da aufgeklärt wurde, war schon ein relativ wichtiger Punkt, weil ich gesagt habe, dass das bei dem anderen Arc so ein bisschen stärker war. Aber es war jetzt nicht so,
ja, das war so,
irgendwie alles komplett auf den Kopf gestellt hätte, oder?
Ja, für die In-Universe-Characters war halt schon so, what the fuck, krass. Bei uns, ja, okay, ergibt irgendwo Sinn, kennt man sich auch vielleicht so ein bisschen erschließen können.
Ja,
und ist jetzt so, in Ordnung. Ja, aber noch kurz, es gibt, aber du willst auch noch über den ersten Arc reden, weil da haben wir zum Beispiel jetzt nur über die ersten paar Episoden reden können.
Ach so, ja, genau, stimmt. Das hätte ich fast vergessen, dass wir gar nicht über... Ja,
ich war mir gerade nicht sicher, ob du es auslassen willst, oder? Okay.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ich war leicht.
Wie heißt sie denn?
Inka. Oder? Inka.
Ich guck nochmal. Ja, mach erst mal weiter.
Ja, ich sag zumindest so wie Inkas Entscheidung am Schluss war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe ja so mir ein bisschen was anderes gewünscht in der ersten Episode und da fand ich dann so, wie das Ganze ausgegangen ist, war ich so ein bisschen, ja, okay.
Also, ich wollte es andere
haben, aber okay.
Ich muss sagen, ich fand es tatsächlich recht spannend, dass das so ein bisschen was heißt Anti-Held? Nee, sie ist wirklich ein Antagonist, sie und zwar einer von der Fraktion, ich möchte einfach nur die Welt brennen sehen. Und so Antagonisten in so einem frühen Stadium haben wir echt selten gesehen. Und deswegen finde ich das spannend, was da demnächst noch kommt.
Ja, gerade die Szene mit ihrem Kumpel dann in der Gasse. Hui, wuh, what the fuck? Also,
ja, aber das ist so ein
bisschen... Das konnten sie letztes Jahr nicht zeigen, oder hätten sie nicht zeigen können, die Szene.
Ja. Das ist aber tatsächlich so dieses, wir haben da einen Antagonist, der so wirklich komplett für Chaos steht, wirklich komplett böse ist, aber wir sehen das von einem Punkt aus, wo die Helden noch denken, hey, die können da auf unserer Seite stehen, die können wir zu uns ins Team holen. Mhm. Und diesen Aufbau, das ist einfach sehr spannend. Und was daraus jetzt noch werden kann, ja, werden wir ja wahrscheinlich im nächsten Arc sehen.
Ja. Also für mich ist immer noch das Highlight auf jeden Fall Worldbuilding / das Mystery, wie das Ganze aufgebaut ist.
Ich finde auch diese Welt und dieses Geschichtliche, also dieses von der Story und von der Welt her, ist das super düster. Aber die Charaktere kennen das natürlich. Die sind in dieser Welt aufgewachsen und die haben halt ihren Spaß untereinander. Und diese für uns Dissonanz, für die so Alltag, wie smooth das einfach rüberkommt, wie gut das einfach gestaltet ist, das kriegt nicht jeder hin. So ähnlich war es übrigens auch bei Soul Eater.
Okay, ja, das habe ich ja noch nicht gesehen, werde ich wahrscheinlich weiß nicht mal, ob man nochmal nachholen. Vielleicht gibt's ja mal ein Remake, wer weiß.
Ja, soweit ich weiß, waren da auch die letzten Episoden irgendwie vom Manga abweichend und ganz schön scheiße, aber naja. Naja, auf jeden Fall, das Fire Force ist ein sehr starker Shonen, einer, den man sich durchaus anschauen kann. Und ich finde auch so dieser Hauptkritikpunkt, der immer mal wieder auftaucht, dass gerade die Edgy-Szenen oft relativ
ja, eher Humor-Edgy-Szenen. Also ja. Zum Beispiel sowas wie zum Beispiel der Feuerwehrkalender war halt so, okay, hätte ich jetzt nicht gebraucht, das Ganze.
Das war aber, da haben wir, glaube ich, ja am Anfang von der Season drüber gesprochen. Ich glaube, das war aber auch einfach tatsächlich so eine erste Folge der Season, wo einfach mal wieder so ein bisschen die Stimmung gesetzt wird. Mhm. Ja, hätte ich auch nicht gebraucht.
Ja, zum Beispiel der AFA-Humor geht immer, den finde ich gut, aber so manche andere Sachen
ist halt immer so. Ich habe so gelacht, als er gesagt hat, oh ja, die Zahlen da an der Wand, das ist Pi. Wie, das ist Pi? Also, ja, es gibt Pi, aber woher weißt du davon? Ja, Pi wird mit irgendwas mit Kreisen zu tun haben und ich bin ein Ritter der Roundtable und ja, Roundtable ist rund, deswegen muss ich mich auch mit Kreisen auskennen. Ja. Oh Gott,
sehr schön.
Ich habe so gelacht. Ich meine, es ist... Der Witz liegt irgendwo auf der Hand, aber es ist trotzdem so gut.
Ja.
Und ich weiß, dass es für andere wahrscheinlich nicht so lustig ist, aber in dem Moment war halt einfach, ja.
Für mich auf jeden Fall, so wie in der ersten Staffel, das, speziell beim Ende, habe ich dann gesagt, oh, das gefällt mir doch besser als erste Staffel, erste Hälfte, weil Worldbuilding und Mystery ist das Highlight für mich da und halt Animationen und Kämpfe, was ja in der ersten Staffel eher so am Schluss halt kam, gerade choreografisch und so. Das war ja hier auch. Und so halt, gut, Charaktere sind die meisten nett. Ich finde es ganz toll, dass jetzt Lisa wieder dabei ist, dann ist eine Waifu mehr dabei. Und so, ja, das meiste ist halt so ein bisschen auch das ganze Ding, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Shinra mit seinem Heldenkomplex und so, da brauche ich jetzt auch nicht alles unbedingt. Ja.
Ich weiß nicht, Shinra ist halt für so eine Story relativ interessant.
Ja, also er ist auf jeden Fall besser als die meisten anderen schon Protagonisten, finde ich. Oder viele andere.
Ja, mein Punkt ist im Prinzip, dass die anderen schon Protagonisten haben eigentlich auch alle einen Heldenkomplex, müssen aber immer irgendwelche anderen Erklärungen finden, warum sie jetzt so heldenhaft auftreten. Während bei Shinra ist einfach, ich will ein Held sein, also bin ich ein Held. Was einen guten Satz unnötigen Drama einfach vermeidet. Was ich ganz in Ordnung finde. Gerade wenn man sich hauptsächlich aufs Mystery und die Action konzentrieren will, braucht man dieses Charakter-Drama nicht und dann kann man auch da im Prinzip eine Abkürzung einfach nehmen.
Okay.
Finde ich schon gerechtfertigt. Mhm.
Gut, dann Lukas, das Highlight der Season, würde ich glaube ich als
dein Highlight.
Ja, jetzt tu nicht so.
Nee, es ist auch mein Highlight der Season und zwar ReZero Staffel 2, der erste Teil. Und ich muss sagen, ich hatte ja ein bisschen Angst, dass das nicht so gut wird. Ich bin nicht der größte ReZero-Fan gewesen von der ersten Staffel. Aber Alter, diese zweite Staffel hat mich richtig abgeholt und die hat so vieles so gut gemacht. Also, echt Hut ab. Also, ich weiß nicht, was man da jetzt groß noch sagen soll. Ich glaube, die meisten Leute haben es gesehen und die meisten Leute finden es gut. Ich weiß nicht, was willst du denn dazu sagen?
Also, was glaube ich uns beiden halt so gut jetzt an der zweiten Staffel gefällt, ist halt dieses Ding, dass sehr viele Variablen reingeworfen werden. Das heißt nicht so, dass irgendwie jetzt, wie in der ersten Staffel, Subaru hat halt dieses eine Ziel und dann muss er sich natürlich Methoden und so weiter irgendwie hinarbeiten, dass er jetzt das Problem löst, sondern es werden Probleme, also er kriegt Probleme, dann stirbt er wieder und dann sind die Probleme auch wieder anders. Das heißt, es werden immer mehr Sachen reingeworfen und er ist einfach überfordert. Also er schafft es nicht, das Ganze zu lösen. Plus, dass wir recht große Mystery-Reveals, glaube ich, haben. Weil man muss auch sagen, dass, glaube ich, das auf ist jetzt Fall. Von irgendwie Volume, irgendwie, keine Ahnung, 5 und 6 und es gibt schon 12 Stück irgendwie sowas. Und es soll ja noch länger gehen. Ich glaube, das, also ReZero ist gerade so ungefähr bei 5 Elftel, 6 Zwölftel, 1,5, irgendwie sowas von der ganzen Geschichte. Ja. Also es ist noch recht lange, darum weiß ich nicht, wie die Mysteries, wie krass sie jetzt gelöst sind. Aber du weißt ungefähr, was ich meine. Und das ist alles ja, in einer weiß, Staffel von 12 Episoden. 13,
okay,
ne?
13, 13. Da wir doch, glaube ich, etwas länger darüber reden wollen, muss ich gerade mal kurz wirklich sagen, wir haben Subaru ja eigentlich immer in relativ ausweglos wirkenden Situationen gesehen, aber er hat halt hier jetzt wirklich 13 Folgen lang an demselben Problem zu knabbern. Und das Problem ist ausnahmsweise, beziehungsweise so das erste Mal eigentlich,
das sind Probleme, nicht, Lukas.
Nicht, genau, das Problem ist nicht statisch. Es gibt mehr als eine Person, die weiß, dass Subaru irgendeine Art von entweder Zeitwiederholung oder Respawn oder was auch immer hat. Also die wissen, dass dort irgendetwas ist, aber nicht genau sagen können, was es ist, aber ungefähr sagen können, was die Wirkung davon ist, was eben dazu führt, dass wir tatsächlich Leute haben, die darauf reagieren können, dass er sich anders verhält. Sie wissen zwar nicht, wie er sich vorher verhalten hat, aber sie sehen, okay, er macht jetzt dies und das. Da hat er vielleicht das und das rausgefunden. Und dann muss man sich nicht überlegen, hey, also da müssen sich die anderen Charaktere nicht überlegen, hey, wie hat er das überhaupt rausgefunden, sondern die können einfach sagen, okay, es kann sein, dass er es in einem anderen Leben herausgefunden hat oder dass er die Zeit zurückgespult hat oder was auch immer. Und es so rausgefunden hat. Und ja.
Ich weiß nicht, ob das so ein großer Punkt ist, weil das glaube nee, ich, wenn ich, ich das sag ist ja nur, eigentlich nicht wirklich passiert.
Was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass es jetzt mehr Variablen gibt, dadurch, dass die Variablen eben auch auf ihn reagieren können.
Ja, es muss, die müssen ja nicht, ja, das ist ein Punkt, aber sie müssen nicht reagieren, sondern es dadurch, dass es ja so viel Verschiedenes gibt, dadurch, dass er schon ein bisschen anders reagiert, das ist ja so wie bei einfach Butterfly-Effekt,
ja.
Dass er dieses Mal zum ersten Mal merkt, dass wenn er sich in bestimmten Punkten anders verhält, dass die Leute unterbewusst einfach drauf reagieren, weil zum Beispiel, wenn du jetzt dann, zum Beispiel wie Garfield sich verhält, ist ja komplett anders, nur weil Subaru sich halt anders verhält, aber das ist ja nicht so, dass er weiß, die verhält sich anders, sondern einfach instinktiv halt so.
Ja,
und es sind halt viele Sachen an sich einfach Punkte, die halt da sind. Und das macht das Ganze halt einfach mega spannend, weil wir haben es ja auch nicht gelöst bekommen. Wir hätten ja normalerweise, wenn es jetzt nicht geteilt worden wäre, wäre das ja am Stück gewesen, was so geil gewesen wäre, jetzt aber leider natürlich nicht passiert ist. Und,
ich weiß nicht, ich finde es ganz okay eigentlich.
Ja.
Ich finde, die haben einen guten Absprungpunkt gefunden.
Ist ein
bisschen
so.
Cliffhangerig, aber naja. Was ich noch sagen wollte. Du hast ja jetzt, das, was du gesagt hast mit den vielen Variablen, ja, auf jeden Fall. Du hast halt jetzt verschiedene Arten von Variablen. Du hast ja auch die Hexen, die absolut mitbekommen, was er tut. Und auch wissen, was er in seinem letzten Leben getan hat und in dem davor. Die sind halt eben, die bleiben halt gleich, auch wenn er sich zurücksetzt. Und das ist halt auch ein sehr spannender Punkt, meiner Meinung nach.
Also, wenn du es jetzt schon erwähnst, wollen wir jetzt einfach ins Spoiler-Teil gegangen sein oder tun wir den Spoiler-Teil schon zu setzen?
Komm, dann gehen wir jetzt in den Spoiler-Teil.
Du setzt den Spoiler-Teil auch so, Lukas, schon vor die Hexen, bitte. Weil das ist schon eigentlich ein Spoiler, weil eigentlich weiß man nicht, wer was ist davor.
Alles ja, nicht klar, mehr, gut, setze ich davor.
Schon. Du wusstest vorher auch noch nicht, Lukas, also sagen wir jetzt nicht so. Ja, ich muss zumindest sagen, doch, also Rem gegen Echidna eintauschen ist einer der besten Trade-Deals. Auf der Welt.
Alle Trades aller Zeiten. Ich muss sagen, ohne Scheiß, diese Hexen, diese Thematik von den Todsünden, mal so anders gesponnen. Weil normalerweise hast du ja sowas wie die Todsünde der Gier, dass die Leute halt wirklich entweder alles horten oder was weiß ich was, die Leute um jeden kleinen Scheiß berumsen, einfach um mehr zu haben, während sie halt gierig nach Wissen ist. Das ist ein sehr einzigartiger Spin auf diese Todsünde. Und das gilt, glaube ich, für alle 7 Hexen. Bei manchen bin ich mir noch nicht sicher, weil man relativ wenig gesehen hat. Es scheint so, als wären die alle nicht einfach diese Todsünde und das ist halt ihr Charakter, sondern eben, dass eben da noch eine Transferleistung da ist. wie gesagt, eben das Wissen von Echidna, die da ja auch ihr gesamtes Handeln danach ausrichtet, einfach Sachen in Erfahrung bringen zu wollen. Deswegen ist sie auch am interessiertesten an Subaru. Deswegen tut sie auch die kleine Bibliothekarin in die Bibliothek stecken und sagen, du passt jetzt hier auf, bis diese eine Person kommt. Und so, ja, okay, jetzt mal schauen, wen sie als die eine Person ansieht. Ach, die ist ja jetzt schon 400 Jahre drin.
Ja, für mich halt, also es gibt halt so viele erstmal Offenbarungen, auch schon in der Season, die man nennen kann, die halt einfach mega geil sind. Wir hatten, glaube ich, bei der ersten Staffel, bei der Preview, waren wir bei Episode 3, kommt es hin?
Ja.
War das schon die Episode, wo er die Prüfung bestanden hatte dann?
Ich meine Eltern? Schon.
Ja.
Ich meine, das war halt erstmal genau natürlich
schon alleine diese Episode.
Also das mit die seinen Eltern, diese Episode mit seinen Eltern war ja richtig fantastisch.
Ich meine halt, wir haben in dieser Staffel bekommen Subaru Backstory, / wieso er so ist, wie er ist. Wir haben bekommen eine Person, mit der er über Respawn reden kann. Wir haben alle Hexen kennengelernt. Wir haben zuerst eine, dann haben wir auf einmal alle. Dann haben wir erfahren, wer mehr oder weniger verantwortlich war, dass Elsa und so weiter hinterherjagt und kommt und Emilia irgendwie böse Dinge tun. Wir haben sogar erfahren,
dass es in dem Dorf vor der Villa einen Verräter gibt, der schon seit Anfang an da
ist. Haben erfahren, was mit Beatrice auf sich hat. Das sind auf jeden Fall schon mal eine der größten Geheimnisse, die es bis jetzt bei ReZero eigentlich gab an sich.
Und das Geilste ist ja auch, dass nichts davon aufgelöst wurde. Wir haben 13 Episoden gesehen und er ist bei jedem Problem nur so ein paar Schritte vorangekommen und hat dann gesagt, okay, es ist sau wichtig, aber ich muss mich jetzt um was anderes kümmern.
Genau,
das weil wenn ich mich nicht so darum kümmere, dann ist dieses andere Problem im späteren Verlauf nicht mehr wichtig, weil dann alle tot sind.
Ja, das ist dieses geile Videospielartige, wo du, okay, ich muss jetzt hier erst noch weiterkommen, dann sterben, hier muss ich weiterkommen und so weiter. Und auch schon dieser geile Twist mit Satella am Schluss einfach, der ist so scheiße gut, dass sie halt nicht böse ist, sondern eigentlich nur will, dass Subaru sich selbst wertschätzt und halt nicht stirbt einfach.
Und was aber auch so ein bisschen konträr zu dem Abbild der Nighthexe ist, die da ja zwischendrin auch auftaucht. Ja.
Schon allein, dass
weil dieses Abbild ist ja gar nicht wie die tatsächliche.
Ja, genau. Wir haben ja auch bei Hexen, anders. Wir haben, glaube ich, gedacht, dass alle Hexen böse waren und natürlich die Nighthexe ist die böseste von allen, weil die mag natürlich niemand. Und dass die halt alle eigentlich recht nett sind. Bisschen auf ihre eigene Art und Weise. Wir hatten ja zuerst Echidna und da war ja noch so ein bisschen, okay, sie wirkt so recht, bisschen noch so suspicious, weißt du? Bisschen sus ist, ne? Und dann hat man sich natürlich angefreundet, weil sie ein bisschen Banter und so weiter hatten. Aber du warst immer noch so, okay, sie ist aber trotzdem noch eine Hexe. Dann als so ein paar andere kamen, gerade Minerva und so weiter, okay, ihr seid schon alle eigentlich ganz cool, aber ihr habt halt so ein bisschen was Creepiges. Aber als dann Satella auch noch da ist, die eigentlich recht böse ist, aber dann doch nicht. Das hat dann nochmal das Ganze gesealt, dass es schon nochmal ein bisschen das Ganze umgedreht hat, was mir auch echt gut gefallen hat.
Aber vor allem in dem Moment, in dem man eigentlich anfängt, Echidna zu vertrauen, bekommt man halt Dinge mit, die sie getan hat und die sie aktiv noch tut und die sie noch vorhat, die schon eigentlich ziemlich böse sind.
Also hast du ihr irgendwie die ganze Zeit irgendwann mal vertraut? Also ich hatte die ganze Zeit auf jeden Fall.
Also 100%
ist auf jeden Fall. Also Haken ist auf jeden Fall da, also, das wissen wir alle.
Also genau das macht's ja spannend. Die sind nicht nur böse, also sie sind schon böse. und das ist ja das Spannende.
Sie meint's gut.
Ich weiß nicht, welche Hexe das ist. Die mit den drei Monstern.
Das war, glaube ich, Völlerei, oder?
Die Vielhasen, der Wal und den einen, den wir noch nicht gesehen haben.
Ich glaube, Völlerei. Ich weiß gar nicht mehr, die ganzen sieben Todessünden kann ich nicht auswendig, Lukas, tut mir leid.
auf jeden Fall. Die fand ich auch richtig spannend. Durch das, dass die, wie die das erklärt hat und dass sie gesagt hat, oh, ja, böse habe ich das eigentlich nicht gemeint. Es ist schon sauböse. Es ist mir aber auch egal, wenn ihr die einfach, entfernt, wenn ihr die einfach tötet.
Das ist mir aber eigentlich auch egal. Sagst,
könnt ihr schon machen.
Das ist ja auch schon erstmal, es ist halt so krass, dass wir ja überhaupt mal Satella sehen. Das war ja, dass wir zum ersten Mal sie ja sehen in der echten Welt. Das war ja schon der große What the fuck? sie kann einfach auftauchen in einem Loop, was? Ja. Aber dass sie da am Schluss sogar nochmal charakterlich nochmal mehr zeigen, das war auch nochmal sogar eine Steigerung innerhalb dieser 13 Episoden von einem Ding, wo man denkt, okay, jetzt sehen wir sie nie wieder, so ungefähr wahrscheinlich in 2 Staffeln, aber dann nein.
Vor allem, ich weiß nicht, ob jetzt meine Vermutung schon Spoiler ist oder ob das eigentlich relativ auf der Hand liegt, weil ich hatte das Gefühl, es liegt relativ auf der Hand. Also wie du jetzt redest, habe ich das Gefühl, ich würde da jetzt Leute spoilern.
Das ist ja deine Vermutung, du hast ja nicht gelesen, aber ist egal.
Ja, okay, gut, nämlich die Vermutung ist ja ganz einfach, dass wenn Emilia verzweifelt, dass dann eben dieses Abbild der Nighthexe eben rauskommt.
Ja, also entweder ob dann Nighthexe, wenn sie als Geist existiert, ob sie einfach nur einen Körper übernimmt, ob Emilia die Nighthexe an sich ist. Dann kann das man ja noch überlegen, noch ob irgendwas vielleicht sogar wegen, wir haben ja schon einen Time Loop, ob vielleicht noch irgendwas mit Zeitreisen ist, weil Satella sagt ja, Subaru, du hast mich ja schon mal gerettet. Und du hast mich gerettet, jetzt will ich dich retten. Ist da irgendwas Komisches? Man weiß es nicht. Ich habe es auch noch nicht gelesen, also ich habe keine Ahnung.
Auf jeden Fall. Alles sehr interessant. Wird das richtig interessant. Und ich glaube, jetzt hat ReZero innerhalb von 13 Episoden diese Tiefe bekommen, die ich in der ersten Staffel noch gesucht habe. Und die das jetzt auch echt, so dass es sich echt lohnt, jetzt weiterzugucken. Ja. Dass man
und was sie auch alles im Hintergrund noch haben, Lukas, auch noch so was ausgelöst ist. Erstmal, wir haben überhaupt schon die Königswahl, haben wir auch noch. Die ja auch noch stimmt, komplett diese, alles da ist. Dann alles mit den anderen Todesbischöfen, die haben wir auch noch alle da. Das ist einfach so, what the fuck, wie viel haben wir denn?
Ja, das ist halt jetzt auch einfach was dazu kommt, was einfach für diese 13 Episoden jetzt in den Hintergrund gerückt ist, was vorher die Staffel komplett dominiert hatte. Ja. Und jetzt haben wir halt einfach mehrere Komplexitätsebenen mit mehreren Fraktionen, die alle eigene Ziele haben. Und das ist jetzt eigentlich, ab jetzt wird's spannend. Ab jetzt wird ReZero, glaube ich, wirklich zu einem Klassiker, den man weiterempfehlen kann.
Und was mussten wir dafür opfern, Lukas? Was mussten wir dafür opfern? Nur Rem. Wer? Bester Trade-Deal ever.
Wen?
Ich sag's dir immer wieder.
Ja, ist Rem.
Mehr RAM bekommen? Nee,
okay. Oh ja, stimmt, wir haben auch mehr RAM bekommen.
Alles einfach wirklich, ich weiß nicht, was man mehr haben will. Ist doch alles klar gelaufen.
Sollen wir aus dem Spoiler-Teil rausgehen?
Können wir machen. Dann wollen wir nämlich nochmal loben. Studio, das haben wir auch schon in der Preview gelobt, die einfach ID, OP weglassen, längere Episoden machen, so wie ich auch verstanden habe. Mm. Wenn du auf die Zeit auch guckst, benutzen die auch teilweise die normalerweise Ad-Time, die zwischen Folgen geteilt ist, benutzen sie auch noch. Das heißt, das Komitee hat es sogar entschieden, dass sie sagen, ey, wir geben euch einfach noch mehr Zeit, damit ihr das richtig umsetzen könnt. Also es ist wirklich einfach perfekt. Großartig.
Ja, ich hoffe, dass es so beibehalten wird. Und ja, das war's dann eigentlich mit ReZero von meiner Seite, oder hast du noch was?
Nö, also ist auf jeden Fall das Ding, was man gesehen haben muss, und holy fuck, Lukas, die Winterseason, die wird ja mal so krass.
Holy also gut, um dann meinen Gedanken auch nochmal aus dem Spoiler-Teil hier rüber zu bringen, wir haben jetzt die Tiefe bekommen, die wir gebraucht haben, damit ReZero so ein bisschen, ja, generell interessanter wird und auch dieses Klassikerpotenzial entwickelt. Und deswegen muss man es echt gesehen haben.
Ja. Daumen nach oben, gut, den ich sehen könnte.
Dann 2 Daumen nach oben von jedem von uns. Dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Da haben wir, glaube ich, alles besprochen. Mhm. Das war jetzt ganz schön lang.
Ja, so wie man halt immer bei einer Season-Besprechung.
Ja, gut. Also, du hast 2 komplette Serien zusammengefasst, das haben wir normalerweise nicht.
Aber diese Season haben wir ein bisschen weniger, glaube ich, als sonst geguckt. Also, das Lukas,
wir
waren schon mal bei 2 Stunden 20 bei irgendwas oder 2 Stunden irgendwas.
Vor allem, ich war auch richtig faul, was die Sachen, die ich geguckt habe, angehen. Beziehungsweise nicht faul, bei mir ging halt einfach anderes.
Naja, wenn du jetzt irgendwie ein Ghibli-Movie oder 2 Ghibli-Movie statt einem Shokugeki no Soma guckst, das ist schon okay, Lukas.
Danke.
Ich glaube, hättest du dann eine bessere Wahl getroffen.
Ich glaube, ich habe auch einen ganz guten Trade gemacht und ein paar schlechte Sachen weggelassen und ein paar Sachen, über die wir nochmal irgendwann länger reden wollen, namentlich eben Fruits Basket und Origairu, aufgeschoben, damit ich sie mir komplett angucken kann mit Zeit. Also entsprechend, ich glaube, das war ein ganz guter Trade.
Ja, hoffentlich beeilen Sie sich mal mit Origairo. Dann kann ich es auch noch anderen Leuten mal empfehlen.
Okay, gut. Dann würde ich aber an der Stelle mich verabschieden. Ja, ich war der Lukas oder der Tets. Und unter der Tets findet ihr mich auch auf Twitter und MyAnimeList. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Gut, ich war der Julian, mich findet man unter Lukol, L-U-K-E-O-H-L, L-U-K-E-O-H-L auf MyAnimeList und Twitter. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Rubrik, die Stand der deutschen Lizenzierungslandschaft, nicht lizenzierte Anime in Deutschland sind. Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Hyoka, Aria the Animation, Monogatari Asabako und Kizu Monogatari, Natsumo Burger Friends, Penguin the City, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Land of the Lustrous, Kara no Kyoka Mirai Fukuin, Chihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, der dritte Hibiko of Honey Movie und Promare.